Lass uns doch einfach mal anfangen.
Was Jingle. Haben wir? 22, ne?
Was?
Folge 22.
Ja, 22.
Ja, gut.
Dann jingeln. Herzlich willkommen zu Alarmstufe Beige Folge 22. Hallo Paul.
Hallöchen.
Hallo Micha.
Hallo Conny. Hallo Paul.
Na, und wie ist so?
Alles gut?
Recht fröstlich für Ostern, würde ich sagen.
Ja. Hier ist auch die Heizung ausgefallen.
Wir haben mal frisch gelüftet. Ne?
Das Heizöl ist all. Ja, es wird auch nichts mehr bestellt. Es ist irgendwie jetzt Mitte April.
Das spricht
ja
die ganze Zeit, es wird nicht mehr bestellt.
Ja, es ist echt.
Ich habe da schon zweimal angerufen jetzt in diesem Winter und ich kenne die Chefin unserer Heizölfirma persönlich und auch so im auf Bitten des Vermieters so, Herr Stenger, können Sie da etwas machen? Weil sonst müssen wir wieder Expresszuschlag bezahlen.
Ja, da gibt es bestimmt jetzt die neueste Tesla-Technologie.
Ich werde doch jetzt die zwei Wochen noch rumbringen hier ohne Heizung und dann ist Sommer und dann
ganz
fallen
genau,
die Preise.
So sehe ich das auch.
Heizöl kaufst du im Sommer,
und das sind doch
Sonnenschirme kaufst du im Winter. Das ist die universelle Regel.
Dann kommt
Regel.
Die Klimaerwärmung und dann hat sich das Problem.
Das ist Eru.
So, Connections darf man auch nicht überstrapazieren.
Ja.
Sonnenschirme kaufst du im Winter.
Ich sag nur, auf Bali haben die Autos keine Heizung. Wir wissen warum.
Im letzten Sonnenschirm, den ich gekauft habe, das war im Hochsommer für 5 Euro in Spanien.
Ja.
Und dann sind wir
damit, der kostet die Hälfte, sagst du.
Und dann sind wir damit an den Strand, haben ihn ausgepackt und dann war er auch schon kaputt.
Ist er weggeflogen, wie der fliegende Robert.
So, wer ist denn der fliegende Robert?
Was, kennst du nicht, Strubbelpeter?
Ach du lieber Gott.
Ja,
Entschuldigung. Wir schauen auf die News und da schreibt Grenzwissenschaft aktuell am 15. April, Astronomen könnten sich schon heute nach außerirdischer Quantenkommunikation, also die könnten da schon nachsuchen. Was ist denn eine Quantenkommunikation?
Quantenphysik anlehnend, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Weiß nicht,
doch,
was
doch,
die
doch,
alles
darüber haben wir doch schon gesprochen, Conny.
Lauschen wir doch mal den Artikel. Während die klassische Suche nach außerirdischer Intelligenz, also SETI, weiterhin nach schmalbandigen Radiosignalen und in jüngster Zeit zunehmend nach Laserpulsen im optischen Bereich sucht, das klingt so abgefahren nach Sci-Fi Channel, bezweifeln andere Astronomen und Astronominnen, also Astronominnen, dass sich eine höhere entwickelte ferne Zivilisation noch immer derartig einer limitierter Kommunikationstechnologie bedient, wie sie gerade über weite Distanzen zu uns halt unbrauchbar werden. Also ist ja voll strange.
Das Problem ist halt, dass auch Funksignale ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, auch im All. Ne? Und denkst du, wenn du schon, wenn es Rassen gibt, die über Galaxien hinweg kommunizieren, dann haben die wohl irgendeine andere Technik, mit der sie kommunizieren. Und ist, also diese ganze Suche nach außerirdischer Intelligenz ist ja eigentlich nur, du hast, du horchst quasi alle möglichen Sachen ab, die es gibt. Funkwellen, du guckst dir Lichtwellen an, was kommt. Und normalerweise sind diese, haben diese ganzen, also alles, was du empfängst, ist entweder, sagen wir mal, weißes Rauschen, das heißt in sagen wir mal, einfach ein indifferentes Muster.
Ich weiß, oder,
das Rauschen oder es höre. Oder es Puls zum Beispiel, es Puls zum Beispiel in bestimmten Rhythmusen. Was du immer suchst, sind Abnormitäten von diesem Standard. Wenn du also quasi, so wie früher, wenn du deinen Fernseher angemacht hast,
ja,
es kam
Rauschen.
Dieser Ameisenkrieg.
Ja,
ne?
Das war
das ist halt einfach das atmosphärische Rauschen, das die Antenne aufgenommen hat, ohne sich speziell auf ein Band zu fokussieren.
Ja, so hätte ich es mir auch vorgestellt, dieses,
genau.
Dieses Krisseln.
Und, so, und wenn du in diesem Krissel, solange das krisselt, krisselt es vor sich hin, da steckt da ja noch keine Information drin oder noch keine Manipulation.
Und sobald du die Frequenz
wenn jetzt aber plötzlich in diesem Krissel sich lauter Punkte bilden würden, oder die vielleicht in einem bestimmten Muster sich bewegen würden oder das Krisseln plötzlich in eine spezielle Richtung nur noch geht oder sich irgendwas verändert, was diesem normalen Zufall entgegenspricht, dann hast du ja wieder irgendwas, wo du dir überlegen musst, was beeinflusst dieses Muster oder dieses Rauschen. Und das musst du halt dann gucken, wo kommt es her. Das gab es ja auch schon, dass irgendwelche von irgendwelchen feinen Sternen das Licht plötzlich sich verändert hat. Ne? Und hast halt überlegt, was hat sich da davor geschoben? Warum
Alexa macht das
dieser,
Licht aus.
Ja, warum pulst dieser Stern jetzt anders, als er die ganze Zeit gepulst hat? Und ja. Dann ist natürlich immer die Frage, wer hat da seine Finger im Spiel? Sind es vielleicht außerirdisch? Ne? Darum geht es ja immer bei dieser Überwachung.
Eher darum, dass, wie wir in vorigen Folgen besprochen haben, so diese ESP-Geschichte, über die wir ja schon mal geredet haben, dass du über deine Bewusstsein und so weiter und so fort Kontakt aufnimmst, also dieses quasi dieses intergalaktische Internet, das quasi über das Bewusstsein abläuft oder über Telepathie quasi so in die Richtung geht. Darum geht's. Man sucht die ganze Zeit nur in dieser 3D-Welt nach irgendwelchen Anführungszeichen Signalen, die ja maximal Lichtgeschwindigkeit quasi vorwärts kommen würden, während, wie du ja richtig gesagt hast, ja irgendwas geben muss, was schneller ist, und da knüpft es so ein bisschen an diese, wie heißt das Wort, das du gerade eben nochmal am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast, was bedeutet das?
Quantenkommunikation.
Richtig, das darum geht es eigentlich, die Quantenphysik und die Quantenkommunikation.
Ja, Physik 5 halt, ne, da bin ich raus. Ja,
also im Endeffekt geht es einfach darum, dass du alles in Betracht ziehst, guckst, was kommt hier an aus.
Ja, warte mal, hier kommen noch komische andere Wörter, die du mir vielleicht gleich erklären kannst. Wie der Physiker von der Sternwarte Sonnenberg vorab über einer Webseite erläutert, könnte eine erfolgreiche Suche nach verdichteten Lichtteilen im sogenannten Fock-Zustand eine künstliche Herkunft eines entsprechenden Signals ausweisen.
Also was das jetzt genau heißt, kann ich dir auch nicht sagen. Gut. Aber da geht's ja auch darum, du hast eine Anomalie, was diese Licht angeht. Du hast, Fock, denke ich mal, ist irgendein Nebel, du hast irgendeinen so einen Sternennebel. Und da ist im Durchschnitt alles so und so hell
vielleicht
maximal.
Vielleicht weiß das ja jemand
so
da draußen und kann es uns erklären.
Das wäre vielleicht mal ganz cool.
Mail at alarmstufe.space.
Dass einfach dieser Fock vielleicht leuchtet in einem bestimmten Frequenzband. Das hat er schon immer gemacht. Und da gibt es vielleicht plötzlich einen Punkt, der aus irgendeinem Grund heller leuchtet. Man fragt sich jetzt, okay, warum?
Ja.
Ne? Hat da Alfs Licht angelassen? Ist da Melmark explodiert? Weiß ich nicht was. Ne? Und so diese Anomalien sind es ja immer. Du hast ja auch bei SETI, hast du ja im Endeffekt auch mit riesigen Antennen einfach alles aufgenommen, was angekommen ist. Und um das zu analysieren, hast du riesen Rechenpower gebraucht. Was ja damals auch so der eins der ersten verteilten Rechenoperationen war, dass die Leute zu Hause an ihrem Rechner, während der gerade nichts gemacht hat, konnten sich ein Programm installieren, SETI, das die Rechenpower von deinem Rechner über das Internet zur Verfügung gestellt
hat. Habe ich mal
hat,
gemacht.
Um dieses Signal
SETI at home.
Genau, SETI at home.
Ist aber abgeschaltet, meine ich, ne?
Ich glaube, gibt's nicht mehr, nee.
Und übrigens auch im Film Contact wurden die Signale von den Außerirdischen, genau, über ein Fernsehsignal geschickt. Also über dieses Grisseln. Und da haben die denen quasi den Bauplan für die Maschine geschickt.
Aber heute wüsste keiner, ist das jetzt irgendwie wieder ein Event bei RTL oder ist es ein Signal von außen? Bitte stempeln. Wo ist denn der Stempel?
Ja, ich habe alles da. Achtung,
alles
fertig.
Hier.
Und...
Zack.
Den kompletten Artikel findet ihr unten in den Shownotes.
Jawohl.
Das ist auch toll ausgedruckt, eine Seite für einen Satz. Und zwar nie wieder Stromtassen, Micha, nie wieder Stromtassen. Ja. Strom soll jetzt per Tesla-Strahl geschossen werden.
In Neuseeland.
Da schreibt das Fachmagazin E-Fahrer. Das scheinst du öfters zu lesen, weil du hast mir das weitergeschlagen.
Ja, ich habe, es ist ganz interessant, also gerade wenn du dich für so E-Mobilität oder so interessierst, haben die manchmal ganz interessante Artikel. Gehört zum Chip-Verlag, ist also nicht so ein ganz krass dahergelaufenes Schwurbelblättchen, sag ich schon mal. Und,
ja, aber Chip hat da früher mal so Computer und so. Ne? Heute
ist
machen
auch
die,
heute noch so.
Ja, ich, die von Chip lese ich eigentlich immer nur, bloß kein Nudelwasser wegschütten. Das ist, oder was sie mit einem Spülmaschinen-Tab noch alle. Das ist das, was wir im Radio benutzen gerade. Ja, das kommt alles von der Offenbach Post oder von Chip. Ich glaube, alles ein Verlag. Keine Ahnung.
Das kann natürlich sein, dass in der Zentralredaktion langsam die Ideen ausgehen. Aber auf jeden Fall haben sie bei E-Fahrer berichtet, dass jetzt die neuseeländische Energiebehörde in ein Unternehmen investiert hat, das quasi die Stromübertragung über Tesla-Türme, also quasi ganz Command Conquer-Style, erprobt zumindest.
Aha.
Und du hast quasi zwei Türme und es wird über ein hochfrequentes Funksignal quasi, man muss ja selber mal einen Artikel gucken, die Leistung war tatsächlich erstaunlich hoch, was sie da bringen wollen.
Vom Distanzen so 100 Kilometer?
Ja.
Sind da möglich. Also das
vielleicht als Erinnerung, der Herr Tesla hat ja so 1800 Ende, ne, Anfang 19. Jahrhundert, ja, diese Idee gehabt von
Ende
diesem Wireless Strom. Und
PowerCo heißt die Firma.
Also hier steht zumindest, dass Energie in einem Richtstrahl zwischen zwei Antennen, die mit sogenannten Line-of-Sight-Relays, also verbunden sind, und übertragen. Der Richtstrahl wird dabei mittels Laser geschützt. Sobald eine Störung wie ein Vogel oder eine Drohne oder ein sonstiger Gegenstand in den Laser kommen, wird der Strahl sofort unterbrochen. Die Technik soll dabei wetterunabhängig sein, auch bei Regen- oder Schneeproblemen, das funktioniert. So,
also
jetzt frage ich
die Leistung nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du halt...
das heißt, wenn ich jetzt meinen Strom in Zukunft über so einen Tesla-Strahl bekomme und da kommt jetzt so ein blöder Schwarm, Vögel.
Hast du Stromausfall?
Habe ich Stromausfall. Ja. Ja, natürlich eine ganz suboptimale
Situation.
Oder
natürlich fallen halbe Hähnchen vom Himmel. Das kannst du dir dann aussuchen.
Gut.
Ich weiß, was Conny sich merkt.
Es ist aber zumindest schreiben, es ist wetterunabhängig.
Ja.
Also ich hab
schon mal
ja,
besser
ich
als Satellitenfernsehen bei Schnee.
Bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter damals meine Ausbildung gemacht und da gibt es auch in Frankfurt-Ginnheim diesen großen Fernsehturm.
Der Spargel.
Der Spargel, wo früher eine Disco oben drin war.
Ja.
Da hatten wir Zugangsberechtigung, da haben wir mehr Pause drin gemacht, oben in diesem Disco-Raum. Der hat so flache Fenster, da kannst du dich drauflegen, so 170 Meter nach unten gucken, dann Mittag Brot
bestimmt
essen.
Geil.
Mega gut, weil da oben, also nachdem wegen Brandschutz dieses Disco zugemacht wurde, die da oben drin war, ist das Ding ja tatsächlich nur noch eine Kommunikationsplattform.
Nein, soll wieder,
vor allem,
soll umgebaut werden.
Okay.
Ja, soll wieder.
Also fänd ich mal spannend.
Ich fänd super, wenn sie es machen würden.
Ist auf jeden Fall, weil das hauptsächlich Richtfunkstrecken. Und diese Richtfunkstrecken, also du hast auch zwei Punkte, die miteinander über Funk kommunizieren. Und es ist ja nicht so, wie als wenn du jetzt hier im CB-Funk funkst, dann kommt aus deiner Antenne, geht es in alle Richtungen, ja, damit auch jeder LKW-Fahrer vorher hinter dir links, rechts. Ne,
das beim Radio ist das ja genauso, Richtfunk, es geht in eine Richtung. Ja.
Und du hast diesen Funkstrahl mit extremer Leistung, extrem gebündelt in eine Richtung gerichtet. In diesen Strahlen an sich hieß es auch mal, dass da selten Vögel reinfliegen, weil die da schon irgendwie vorher schon Abstand nehmen. Und wenn sie reinfliegen, dass sie teilweise das Trudeln anfangen oder auch einfach so runterfallen.
Echt?
Haben wohl öfter auch schon tote Vögel vor diesem Fernsehturm gelegen. Wenn anscheinend die Strecke mal aus war und die dann eingeschaltet haben und da ist einer vorbei, dann hat es den
krass
vielleicht auch etwas verwirrt und er ist dann irgendwie ins Taumeln geraten und irgendwo dagegen geflogen oder abgestürzt. Also ich glaube, dass du schon mit gerichteten Funkwellen viel Energie rausschicken kannst. Ist halt wirklich das Problem mit der Sichtverbindung.
Ja.
Aber ihr könnt interessant sein.
Das
bleiben,
ist nämlich die Voraussetzung, die Antennen müssen freie Sicht zueinander haben. Ja. Ähnlich wie bei einer Richtfunkverbindung, was du gerade erklärt hast. Dabei sind die Problemlosdistanzen von über 100 Kilometern möglich. Das System verwendet eine Sendeantenne, eine Reihe von Relais und eine Gleichrichtantenne, die Mikrowellenenergie in Elektrizität umwandeln kann.
Genau.
Das heißt, ich kann auch einfach mal so mein Dorn College Schnitzel in den Richtfunk halten. Und
wahrscheinlich, ja. Solange du diesen Laserstrahl nicht unterbrichst, der zur Sicherheit da ist. Also es wird quasi, es ist einfach nur eine Lichtschranke, die mitgeschickt wird. Sobald die unterbrochen wird,
Lichtschranke, der klassische, wie beim Fahrstuhl.
Genau, das, wenn du deinen Fuß in der Tür hast, geht die Tür nicht zu und wenn da halt ein Vogel die Lichtschranke unterbricht, wird halt eben die Sendung unterbrochen, damit es den Vogel nicht grillt. So zumindest die Idee.
Es gibt einen funktionierenden Prototypen, der wird jedoch, da wird noch ein weiterer gebaut und das System soll getestet und in einem Feldversuch praktisch erprobt werden. Das ist interessant. So kann Strom über tausende von Kilometern weit übertragen werden, zu einem Bruchteil der Kosten.
Tausende weiß ich nicht ganz genau.
Steht hier.
Ja, ja, ist vielleicht konzeptionell machbar. Muss man auch immer die Erdkrümmung mit einberechnen, ne? Weil der wahrscheinlich schon in der geraden Linie.
Der
geht.
Eine sagt, es gibt eine Erdkrümmung.
Der eine sagt so, andere sagt so. Also wenn die Flat Earther recht haben, kannst du.
Ja, würde es ja super klappen.
Kannst du ja von hinten nach vorne Kerzengrad um die Welt einen Strom schießen.
Bevor wir gleich zur Meldung der Woche kommen oder des Monats oder des Quartals, weil es gab ja eine ganz, ganz großartige Meldung, hat die Sun, meine neue Lieblingszeitschrift im Fachbereich UFO. Oh.
Ja.
Ja.
Dagegen ist die Bild-Zeitung halt einfach ein
Scheißdreck.
Ein Schülermagazin, wie heißt es?
Ich lese nur Freizeitmagazin Royal.
Ja, zu Recht. Und zwar hat die Sun Aussichtspunkte in Großbritannien, einschließlich kleiner Städte, die aufgelistet, also 8 Hotspots, wo du UFOs gucken kannst.
Oh.
Also jetzt, wo ist ja auch kein Hochrisikogebiet mehr, man kann ja jetzt einfach so nach England fahren. Und die schreiben hier, UFOs war letzter Zeit ganz viel bei denen in Nachrichten, seitdem das Pentagon bestätigt hat, dass es Filmmaterial, zu dem wir gleich kommen, vom fliegenden Dreiecksformen gibt und was echt ist.
Ja.
So. Und es sind aber nicht nur die USA, wo man Aliensichtungen gibt, ist, sondern der History Channel,
natürlich,
so die Heimat für die Freunde der Präastronautik, hat einige der besten UFO-Spots in Großbritannien hervorgehoben.
Ja.
Also in Deutschland wird sowas wahrscheinlich einfach nicht geben, weil es in Deutschland keine UFOs gibt.
Quasi der Michelin-Guide für UFO-Jäger.
Ja.
3-Sterne-Spot.
Genau, aber es gibt da so
von Stephen Greer persönlich empfohlen.
Auf Stephen Greer kommen wir auch noch, weil da gibt's eine Hörerfrage.
Oh,
das wird
okay.
Ganz interessant heute. Die schottische Stadt Bonnybridge, da hat man 300 UFO-Sichtungen pro Jahr. Also sprich jeden Tag eine.
Ja, das ist ja geil. Außer am Wochenende. Ist. Außer sonntags quasi.
Da gibt's
jeden Tag außer Sonntag UFO.
Sonntag ist geschlossen.
Ja, Sonntag Ruhetag.
Da ist Lockdown.
Die kleine Stadt hat weniger als 10.000 Einwohner, zieht aber viele Touristen an, die versuchen möchten, UFOs für sich zu entdecken. Zu den Sichtungen gehören hier Lichtkugeln und einige Leute denken, sie haben echte Raumschiffe gesehen. Trotz der Forderung nach einer offiziellen Untersuchung in der Region wurde aber noch nie eine durchgeführt. Mhm. Interessant. London.
Ja.
Ja, fliegen wir mal nach London. Ist nicht auf der Liste. Aber wurde aufgrund einer Sichtung der UFO-Sichtungsliste ins Rampenlicht gerückt. In der Hauptstadt wurden 2009 54 UFO-Sichtungen gemeldet. Allein im Jahr 2009 gab es in ganz England, also Großbritannien, 626 Sichtungen. Und bereits im Jahr...
Es gab in ganz England 626 und 300 davon an diesem einen Hotspot.
Theoretisch 300.
Okay.
Das, das ist die Sun. Bereits im Jahr 2015 musste ein Ryanair-Flug über Liverpools River Misery aufgrund einer UFO-Sichtung verspätet landen. Seitdem wurden mehrere Sichtungen gemeldet und die Stadt wurde früher, wurde halt in die Top-Hotspot-Liste für UFO-Sichtungen in Großbritannien angesehen. Dann gibt's Warnliste im Westen und die ist bekannt für Kornkreise.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an Braunschlag, wenn jemand die Serie kennt.
Ja, wo super, auch so ein, super so ein, großartig.
So ein, so ein Kaff in Österreich versucht, mit so eine Marienerscheinung zu faken, um Tourismus zu erzielen. Ja. Aber man weiß
zu
nicht,
sehen in der ZDF-Mediathek, meine ich.
Großartige Serie.
Und da gibt es den ersten Bericht über den Kornkreis schon in den 50ern. Und es gibt sogar Behauptungen, halte ich fest.
Ich habe mich
fest. Dass UFOs Tauben getötet haben. Vielleicht war es aber auch der Richtstrahl.
Vielleicht war es auch irgendein Nachbar mit dem Luftgewehr, wer weiß es nicht.
In Broadheaven, das ist auch eine walisische Kleinstadt, da gibt es UFO-Sichtungen seit den 70er Jahren. Kleine silberne Männer wurden sogar schon mal gemeldet. Touristen können dort UFO-Touren durch die Stadt unternehmen. Das ist ja das, was ich nächstes Jahr mache, wenn die Welt wieder offen ist. Und zwar mache ich die Tour von Rachel an das Gate der Area 51. Da kannst du geführte Touren machen.
Echt?
Und das werden wir machen, auf jeden
Fall.
Okay,
also das ist tatsächlich sehr cool.
Und dann gibt's Cannock Chase in Staffordshire, die hatten eine Menge komischer Sichtungen und
hunderte, im Gegensatz zu den anderen Sichtungen, die alle eigentlich ganz cool waren.
Hunderte Einwohner gaben an, 2015 so eine UFO-Welle da gehabt zu haben. Nicht identifizierte Objekte, die in einem Gebiet namens Cannock Chase entdeckt wurden, enthalten auch Berichte über Bigfoot und Werwölfe. Da würde ich gerne mal
wieder
machen.
Alles zusammen, ne?
Ja, also
ja,
wer mal nach
Ness, hallo.
Wer mal nach Großbritannien will, unten in den Shownotes gibt's den Artikel zu.
Ja, könnt ihr euch die Hotspots raussuchen und die Route entsprechend planen.
Bevor wir zu dem krassen Video kommen, würde ich gerne nochmal du als Mondbesitzer.
Ja, ich Mondlord bitte.
Wie ist es denn so auf dem Mond? Wie läuft's denn?
Ja, ich habe jetzt mal so die ersten beiden Tiefbaufirmen angeschrieben, ja. Wenn ich da hier meine
so Käse abbauen.
Nee, wenn ich da meine unterirdische Basis hochziehen kann.
Wir haben uns letztens so 4K-Videos vom Mond angeguckt und haben uns ein bisschen mal die Umgebung angeguckt. Schön dort.
Ja, ist eine schöne Ecke.
Ja, kannst ja auch auf Google irgendwie, ne? Google Moon gibt's bestimmt auch.
Erdaufgang ist super.
Hast Kraterblick, also keinen Meerblick, sondern Kraterblick und wie gesagt Adresslage.
Adresslage.
Ja, auf jeden Fall Adresslage. Ich bin auch nicht so weit entfernt von der Grenze zur Darkside. Also man kann dann auch gerne mal so quasi so ein, zwei Tage auf die Rückseite einen Abstecher machen, ist gar kein Problem.
Hast du schon ein Auto? Also so ein Mondmobil?
Ja, da stehen noch ein paar oben, habe ich gehört. Die NASA hat ein paar oben gelassen, da werde ich mir dann einen annektieren.
Und was so deine
Golf spielen musst du noch?
Nee, die machen das so ein bisschen wie so Car2Go, habe ich gedacht.
Und was ist denn, wie sind die Nachbarn so?
Ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wie die sind. Also wichtigste ist erstmal ein Zaun.
Wenn wir zum Grillen kommen.
Und so eine Hecke.
Ja, Hecke.
Zaun und eine Hecke.
Genau.
Und dann sind mir die Nachbarn auch egal.
Wie wär's denn noch mit einem Steingarten?
Auf jeden Fall so einen gehackten Steingarten. Und so ein bisschen, wie heißen diese Steine in diesem Drahtgitter?
Ja, ich weiß, was du meinst. Die sind aber auch angelegt, damit die irgendwann mal zuwachsen sollen.
Ja, nee, eigentlich nicht, weil ich kenne, ab und zu sieht mir so Nachbarn, die diese, wie heißen denn die Dinge? Die haben so einen speziellen Namen, auch die mit dem Hochdruckreiniger durchblasen, um jedes Fünkchen Moos da rauszuballern, das sich da irgendwie festgesetzt hat. Jeden Tausendfüßler, der da drin irgendwie seine Zuflucht sucht. Aber naja, sowas habe ich mir dann gedacht.
Es gab
ein bisschen was Geschmackvolles, vielleicht ein Zwerg noch ein.
Es gibt einen Artikel, die Jagd nach dem Leben von Außerirdischen sollte sich auf den Mond konzentrieren, lieber Mischa, auf dem Außerirdische möglicherweise Raumschiffe und andere Artefakte zurückgelassen haben, behauptet hier ein Wissenschaftler. Laut einem kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Artikel könnten Beweise für außerirdisches Leben auf dem Mond verborgen sein.
Also ich sag's klar, was auf meinem Grundstück liegt, ist mir, ne?
Wieso steht da die Jagd?
Das weiß ich nicht, warum das, das so
ist. Hat schon wieder so ein Beigeschmäckle, finde ich.
Schmeckle
hat
es. Meinst du, das ist eine leichte Konnotation?
Apropos Geschmäckle, Daniel, hör mal auf, die ganze Zeit die Chicken da hinten zu naschen.
Geschmäckle.
Ein US-amerikanischer Physiker hat eine neue Version einer außerirdischen Lebensjagdgleichung entwickelt und meint, wir sollten nach Artefakten und Raumfahrzeugen suchen, die von Außerirdischen entworfen wurden. James Benford heißt er, ist Physiker bei Microwave Science in Lafayette, Kalifornien, glaubt, wir könnten außerirdische Artefakte auf dem Mond finden. Und in der Er hat einen Artikel in der Zeitschrift Astrobiologie so theoretisiert, dass außerirdische Artefakte auf dem Mond und anderen felsigen Körpern in der Nähe der Erde zurückgelassen haben könnten. Er stellte eine Version der Drag-Gleichung. Kann mir da einer sagen, was das ist? Du weißt doch immer alles.
Sagt mir jetzt nichts, aber
jetzt den Satz,
vielleicht
ergibt
sich's noch aus dem
Seine Ganzen. Wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der aktiven und kommunizierenden außerirdischen Zivilisationen in unserer Milchstraße schätzt. Haben
genau,
wir schon mal drüber
ist,
gesprochen.
Die Tragformel ist die wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der Zivilisationen in der Milchstraße schätzt.
Wie schön danach. Ja.
Aber ist interessant, der Physiker argumentiert...
Warte mal, ich melde mich nochmal. Ja. Hey Lehrer, ich weiß was, das ist die Tragweite.
Er hat so eine Idee, dass die argumentierte auch, dass die außerirdische Zivilisation tot sein könnte, aber ihre Artefakte immer noch in der Lage sein könnten, mit uns zu kommunizieren. Er glaubt, wir könnten Artefakte übersehen, um auf Signale zu hören. Das
Telefon nie aufgelegt.
So ungefähr.
Ungestorben.
Er theorisierte auch, dass die Außerirdischen glauben könnten, Artefakte im Weltraum zu lassen, sei eine kostengünstige Kontaktstrategie als das Senden von Signalen. Effizienz.
Deswegen lassen wir unseren ganzen Weltraummüll ja auch da oben rumschweben. Vielleicht mal einer drüber stolpert.
Wir haben wissenschaftliche Projekte auf der Erde, die auf seltsame Signale achten, aber wir haben noch kein Team, das nach Beweisen, dass Außerirdische auf dem Mond sind.
Ich finde es interessant, dass das mit den Artefakten da drin vorkommt. Ist eigentlich eine Thematik, die in der Form wir eigentlich noch nie so besprochen hatten. Es geht ja immer nur um Lebewesen oder
Können
es geht um
machen.
Pyramiden und so weiter. Und wenn die jetzt hier das allererste Mal von Artefakten sprechen und wir so ein bisschen in die Geschichte zurückdenken, welche besonderen Artefakte kommen dir dann vielleicht dann so in, sag ich mal, einen Kontext, die, wo du eigentlich nie dran gedacht hast, dass es vielleicht was mit Außerirdischen zu tun haben könnte.
Was meinst du jetzt so ägyptische Mumie oder so?
Ja, also ich sag mal diese
Pharaonenmasken.
Ja, genau, ne? Die Sachen, die da immer in der Hand haben, da gibt es ja auch diese Werkzeuge oder vielleicht auch aus dem religiösen Bereich gibt es ja auch Artefakte, oft,
ne?
Genau. Und zum Beispiel ja auch vielleicht sowas wie der Heilige Gral oder vielleicht
ich
auch
habe
sowas
ein
wie
stranges Video die Tage auf YouTube gesehen.
Kann nicht sein.
Also es ist eigentlich zu gut, um es, also es ist garantiert eigentlich eine riesen Hoax-Story. Und zwar, es gab eine Webseite, irgendwie, du hast 30 Tage Zeit.
Ja.
Und da gibt's einen Typ, der hat ein ferngesteuertes Auto in den Luftschacht dieser Hiobs-Pyramide gejagt. Und Cheops. Hat, ja, auch wie immer, gegenüber von KFC.
Ja, so, genau. Und das ist die Sphinx, die ist nur ein paar hundert Meter weit.
Ja, aber da die Ecke. Ja, also genau. Radius KFC, Kunden.
Genau,
also,
alles klar.
Ja. Wahrscheinlich kannst du dich mit Bluetooth bei KFC einchecken.
Die Nuggets sind noch warm, bis du da bist.
Ja, okay. So, auf jeden Fall ist der da wohl mit diesem Auto reingefahren, hat das gefilmt und hat wohl ganz lange ein Signal gehabt, was ich mir nicht vorstellen kann bei diesem dicken, dichten Bau, dass da so schnell Funksignale rauskommen, weiß ich nicht, mag ich so bezweifeln.
Ja,
egal.
Frisch in Schacht, ja, okay.
Und er wollte irgendwie, ich weiß nicht, so und so viel Millionen Dollar haben, damit das Video nicht geleakt wird. Und zwar wollte er damit irgendwie die ägyptische Regierung erpressen.
Aha.
Und da ist das Video, war auch dann, natürlich hat da kein Mensch drauf reagiert, hat das Video geleakt und man sieht irgendwie, da kommst du in einen Raum rein und da steht halt ein Wesen.
Was? Okay.
Ja, das Video ist gelöscht worden. Aber dank Webarchive kann man es noch sehen. Also man kann sich damit mal, das ist also.
Kannst du mal schicken.
Ich mein,
warum landet sowas nicht in unsere WhatsApp-Gruppe?
Weil ich dachte, dass...
Hallo, das kommt erst noch.
Achso, es kommt
noch. Ach so, okay. Ja, Leute. Ja, wir sind ja gerade erst unter Wasser, wir gehen ja bald noch.
Ich hätte es viel lustiger gefunden, wenn er rausgefunden hätte, dass hier innen hohl ist. Das ist so ein Holzkonstrukt, das ist irgendwann
ja
60er gebaut,
unter der Pyramide
Touristen
ist
anzulocken.
Und unter der Sphinx ist. Schritt für Schritt, Ladies and Gentlemen.
Was ist denn also da? Drive-In?
What's up?
Subway?
Ja, wenn die in Kairo so weiterbauen, finden sie es bald raus.
Ja, wir zeigen jetzt mal, nee, ich gehe jetzt auf den Artikel. UFO, US-Navy-Aufnahmen, die pyramidenförmige UFOs zeigen, die vor der kalifornischen Küste fliegen, sind die besten, die je gesehen wurden, sagt ein Filmmacher. Und zwar das Video der US-Navy, welches wir gleich sehen. Ja, es ist so doof übersetzt.
Das ist aber echt spannend, ey. Das sind ja jetzt mehr Pixel pro
Meile. Drück den Button. wenn es dann losgeht.
Okay.
Die über der kalifornischen Küste von San Diego schweben, das ist so das Beste, was er je gesehen hat, sagt Jeremy Corbell. Das ist so ein Filmemacher. Und das sagt er gegenüber Fox News. Das Pentagon bestätigte, dass das 18-Sekunden-Video der UFOs, die über die USS Russell fliegen, echt sind.
So, jetzt
Okay, komm.
Jetzt muss man natürlich wissen, es hört sich immer so, ja, das US-Militär bestätigt, dass das Video echt ist. Ja, das US-Militär bestätigt die Echtheit des Videos, aber nicht, was darauf zu sehen ist. Also sie bestätigt, dass das Video, so wie du es hier anguckst, auch aufgenommen wurde. Das bestätigt die. Aber es ist noch keine Erklärung, was genau darauf zu sehen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, das sind echte UFOs, sondern ja, das Video ist echt, wir haben irgendwas gefilmt.
Ja, also es ist auf
ist
jeden
ja immer
Fall
noch die Frage,
kein
was
von,
könnte es noch sein?
Von irgendeinem, keine Ahnung, sagen wir mal Praktikant, der gerne mal ein bisschen 3D.
Hallo, nee, es ist tatsächlich, es sieht aus, als wäre es mit Nachtsicht gefilmt. Nee, alles cool, aber ich will nur daran erinnern, dass man differenzieren muss zwischen,
also es steht,
dass das Video
echte UFOs
echt
und ein echtes Video.
Der Inhalt ist echt. Also
okay,
es ist ein echtes Video.
Also komm jetzt raus.
Es klingt ja ein bisschen wie bei eBay ein Karton von der PS5 zu kaufen. Ja.
Er sagt
der Karton ist echt, das Bild war tatsächlich echt von dem Karton.
Er sagt übrigens auch, dass er drei Bilder hat, die ein kugelförmiges UFO zeigen, die ins Meer gefallen sind und spurlos verschwunden sind. Wer diese Technologien besitzt, so geht der Artikel weiter, ist fortgeschrittener als alles, was wir im US-Arsenal haben und sollte ein Warnsignal sein. Wir müssen die Absicht der Betreiber dieser Fahrzeuge herausfinden, sagte man gegenüber Fox News. Dies ist das erste Video, das die Öffentlichkeit sieht, in dem die UFOs laut Fox News im Juli 2019 mindestens drei US-Kriegsschiffe während militärischer Übungen belästigt haben sollen. Dieses Video ist aber nicht nur bei Fox News gelaufen, es ist auch bei NTV gelaufen, es ist bei CNN gelaufen,
ja,
es ist bei der BBC
oft,
gelaufen, ja. Es ist eigentlich überall gelaufen und deswegen läuft es jetzt auch bei uns.
Hau raus!
Wir gucken es uns mal an und wir verlinken es auch auf Instagram. So, wir sehen da jetzt, wir müssen es beschreiben für die Podcast-Hörer, Leute, mach
also,
den Kram aus. Wir sehen
immer durch ein Nachtsichtfernrohr in den Himmel und man sieht mehrere dreieckige, also tatsächlich sehr geometrische gleichschenklige ja. Dreiecke, die blinken am Himmel. Es sieht.
Aber das Blinken erinnert mich ein bisschen an ein Flugzeug, oder?
Also,
kann das ein T3B, wie heißt das T3?
Also was man sieht auch mehrere Dreiecke, die auch wieder in, also zueinander ein Dreieck bilden. Mach mal jetzt, ja genau. Also hier siehst du zum Beispiel schon mal. Mach noch mal einen Tick weiter, bis du die Nahaufnahme hast.
Ja.
Und mach mal jetzt Pause. Ja, noch mal eine Sekunde weiter. Ja. Ja. Man sieht zumindest an einer Stelle, genau, sieht man schon mal ein Lensflare. Was? Ja, pass auf. Was aber? Nein, lass mich doch mal ausreden.
Ja.
Ich bin in dem Fall auf eurer Seite, weil der Lensflare.
Was?
Jetzt kannst du drücken. Jetzt kannst du den Pass sputten. Okay,
weil der Lens, also es ist ja so, wenn du dieses Dreieck nachträglich reingemacht hättest, hättest du wahrscheinlich nicht daran gedacht, einen optisch korrekten Lensflare noch reinzumachen, der mit der Kamerabewegung und in Annahme der Linse sich quasi mitbewegt. Das heißt, die Lichtquelle war wirklich da und hat wirklich in das Objektiv gestrahlt. Man könnte ja sagen, du filmst einfach irgendeinen leeren Nachthimmel und retuschierst danach dreckig hier diese Lichter rein. Also das spricht schon mal dafür, dass die Lichtquelle tatsächlich da war und jetzt auch so gefilmt wurde.
Hi Mulder.
Jetzt ist natürlich zu bedenken, warum haben die genau diese dreieckige Form? Und du siehst auch, dass wenn sich die Kamera dreht, die Dreiecke an sich in der Ausrichtung korrekt bleiben. Also die Ebene des Dreiecks ist immer die gleiche, egal wie die Kamera wackelt.
Ja.
Das kann natürlich daher rühren.
Das liebe ich.
Jetzt pass auf, es kann natürlich daher rühren, du hast an jeder Kamera eine Blende, die mehr oder weniger zugeht. Das sind so Lamellen, die machen das Loch im Objektiv kleiner, dass weniger Licht durchfällt, oder sie machen es größer, dass mehr, genau, wie die Iris bei der Pupille. Das wird bei einem Objektiv mechanisch gemacht über verschiedene Lamellen. Es gibt verschiedene Objektivbauweisen mit verschieden vielen Lamellen. Je mehr Lamellen du hast, desto runder wird das Loch, das du erzeugst, desto komplexer ist aber auch die Bauweise. Bei einfachen Kameras, wo das Bokeh, also das, die Unschärfe, die erzeugt wird, keine große Rolle spielt, sind es meistens nur drei der vier Lamellen, die das zumachen und die auch ein Dreieck bilden. Was du auch an dem Dreieck siehst, ist, dass es kein an sich sag mal, geometrisches Dreieck ist, wo die Punkte mit Geraden verbunden sind, sondern die Geraden zwischen den Punkten haben eine leichte Wölbung, was zum Beispiel wieder für so eine Blende spricht, weil die auch mit leicht gewölbten Lamellen arbeitet, um eine möglichst, also die ideale Blendenöffnung ist eine runde Form. Ja, also hier siehst du zum Beispiel, du hast auch da diese Doppelung, was auch dafür spricht, dass das Licht tatsächlich da war und diese Doppelung eben durch die verschiedenen Linsen des Objektivs erzeugt werden. Aber nichtsdestotrotz, das Licht war tatsächlich da. Ob es wirklich dreieckig war, ist schwer zu sagen, weil er zoomt schon sehr nah ran. Du siehst, die Schärfe liegt nicht hinten auf dem Punkt, sondern eher auf den Wolken. Die sind schärfer als die Lichtquelle. Und wenn ein Lichtpunkt aus der Schärfeebene eines Objektivs rausrückt, dann nimmt er die Form an der Blende. Es gibt zum Beispiel... Lass mich mal kurz erklären. Es gibt zum Beispiel diesen Trick, dass du, wenn du eine Kamera hast mit dem Objektiv, nimm einen schwarzen Karton, schneid ein Herz aus, das ja, ungefähr so groß ist wie das Objektiv, dann hängst du irgendwo eine Lichterkette hinten in den Hintergrund und stellst ein paar Meter vorne dran, fokussierst auf den vorne dran, sodass die Lichterkette unscharf wird. Die würde im Normalfall, unscharfe Lichtpunkte würden einfach in so Bällchen, ne? Also ja. Bokeh-Balls nennt man das. Bokeh ist der unscharfe Bereich eines Bildes, der außerhalb des scharfen Bereichs eines Objektivs liegt.
Nichts mit Pokeball zu tun.
Genau. Bokeh, ne, ist quasi dieser unscharfe Bereich. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Herzchenlinse vor deiner Kamera hältst, wird der Typ, der scharf ist, immer noch normal scharf abgebildet, aber der unscharfe Bereich sieht jeder Lichtpunkt aus wie ein Herzchen.
Aha.
Ne? Da gibt's im Internet verschiedene Schablonen, die kannst du dir kaufen, die hältst dann vor deine Kamera, da kannst du lustige Effekte erzeugen. Also es kann auch sein, dass die dreieckige Form dieser Lichtquelle eigentlich von den Blendenlamellen herrührt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir den Credit, das Licht war da, es waren auch mehrere Lichtquellen und es ist insofern nichts reingefaked. Aber ob es wirklich dreieckig war oder ob der dreieckige Effekt durch die Blende im Bokeh erzeugt wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, das war jetzt sehr langatmig. Wenn er nicht abgeschaltet hat, vielen Dank. Aber ich will nur mal erklären,
Ich möchte was ergänzen.
Mal,
könnte es auch ein auf dem Kopf stehendes Tetraeder sein?
Könnte natürlich auch sein, siehst du ja.
Ein was?
Also ein Tetraeder ist quasi...
Also eine Pyramide, die auf dem Kopf steht, mehr oder weniger.
Also zwei Pyramiden aneinander. Du nimmst zwei Pyramiden, backst sie mit den Bohnen aneinander, hast ein Tetraeder.
Hier gibt es noch einen Artikel dazu... Lesedauer 2 Minuten steht da immer. Finde ich immer übrigens ganz toll, dieser Service. Wenn da steht, über 2 Minuten lese ich es meistens nicht.
Ich frage mich nur, woran sie das festmachen, wenn du halt so liest. Ja. In Frankfurt.
Diese Woche wurden mehrere Fotos und ein Video von George Knapp von MysteryWire.com und Jeremy Corbell von an die Öffentlichkeit sind die durchgesickert. Das Pentagon hat nun eine E-Mail bestätigt, die Fotos und Videos in dieser Woche als echt.
Okay. Wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass der Film so wie er ist, 1:1 so gefilmt
hier,
wurde.
Hier ist eine Aussage. Ich kann bestätigen, dass die Fotos und Videos, auf die verwiesen wird, von Navy-Mitarbeitern aufgenommen wurden.
Also ich weiß nicht, vielleicht bringe ich irgendwann tatsächlich mal meine Kamera mit und eine Lichterkette und wir machen mal
lieber
ein Experiment.
Lieber Paul, hinauslaufen. Stempel doch mal die ganze Nummer hier.
Einfach nur, um das klarzustellen. Gut. Das ist ein bisschen trockene Theorie.
Es bleibt
diese ganze
natürlich nach wie vor die Frage, was gemeint ist. Da steht, ich weiß nicht, wie du es formuliert hattest vorhin, Conny, vielleicht hilfst du mir nochmal. Sinne von, haben die jetzt geärgert, das Militär, oder haben die einfach mal nur vorbeigeschaut, oder haben die sie bedroht, ne? Das sind ja die,
ich glaube, die sind einfach mitgeflogen, aber das Militär, für die ist ja alles eine Bedrohung.
Ja, ne? Da haben wir ja unsere Agenda in verschiedenen Richtungen wieder, auf die wir immer mal so ein bisschen mit zuhören, ne?
Ich glaube einfach, dass die einfach nur mitgeflogen sind und mal geguckt haben, so, Gude!
So ein bisschen Stimmungsmeister.
Ja, und dann
die
nächste Frage,
was für ein Manöver
unsere, oder waren es, von Anne, ne? Wie immer gilt, darüber nachzudenken.
Ich habe noch 2 UFO-Videos, Quelle Twitter. Wo es war, weiß ich nicht. Wir müssen es auch beschreiben und da ich es ja schon gesehen habe.
Guck mal, auf dem Standbild sieht es schon so aus, ob da links so ein Gray so sitzt, so ein bisschen nachdenklich auf dem Hügel. Siehst du das? Ja, da sitzt eine. Der so ein bisschen Kram gebeugt.
Überlegt
der ist sich
traurig,
so,
warum da jetzt so lang?
Wir sehen einen dunklen Nachthimmel. Es kommt ein Licht.
Ach da, ich habe gedacht, es ging jetzt um den.
Ein Licht und das wird... Ja, was sehen wir da?
Es ist schon sehr hell.
Ist ein sehr helles Licht, ne? Und das ist über dem letzten Schnitt gewesen. Jetzt sind es mehrere Lichter. Und die Videos sind alle verlinkt unten in den Shownotes, ihr lieben Podcast-Hörer. Ihr könnt euch die alle anschauen.
Das ist schon mal kein Helikopter.
Du hast schon mal Farbverschiebung.
Lensflare, oder?
Ist da Lensflare? Du hast ein relativ blaues Licht, ein rotes Licht.
Wahnsinn.
Du siehst zum Beispiel auch bei Lichtquellen, ob es nachts richtig reinretuschiert ist oder nicht, je nach Güte des Objektivs.
Aber guck mal, jetzt kommen ganz viele Lichter, bunte Lichter, ganz viele Lichter. Oder ist das so eine...
Nee, was zum Beispiel auch dafür spricht, dass es tatsächlich gefilmt wurde, ist, dass du an hohen Kontrastkanten, das heißt da, wo das Weiß von dem Licht und das Dunkel von dem Hintergrund da, hast, dass du da sogenannte chromatische Aberrationen hast. Das heißt, du hast an einer Ecke so ein leicht lila Saum, ja, und an der anderen Seite so einen leicht grünen Saum. Das ist quasi, wenn, was mittlerweile auch gerne in so Musikvideos als übertriebener Effekt eingesetzt
wird. Aber man muss auch mal noch dazu sagen, es hat jetzt optisch gesehen nichts von der Drohne, nichts von einem Flugzeug,
extrem helles Licht, soll die Frage.
Nichts von einem Hubschrauber und nichts von irgendwelchen, sage ich mal, Flugobjekten, die wir offiziell schon mal so in irgendeiner Form
vielleicht
sehen.
Vielleicht war es so eine Leuchtpiste.
Also das ist, sage ich mal, jetzt so wie es hier zu sehen ist, schon.
Ja. Da habe ich noch ein Video, es geht in die gleiche Kerbe, sind alle unten verlinkt, ist Quelle auch Twitter. Das sieht aus wie, guck mal da schießt etwas Lichtstrahle aus und es entstehen... Ja, früher hat man beim Rauchen immer so Kreise gepustet. Ja.
Wer kann das?
Aber was ist das? Was ist das? Wir sehen einen dunklen Nachthimmel, da oben eine Art Mutterschiff, die irgendwas ausspuckt. Und
läuft
unten
da eine Stromleitung lang?
Ja, läuft, glaube ich, ne? Oder? Ist da eine Stromleitung? Video
ich
ist verlinkt.
Nicht, weil diese Dinge, die es ausspuckt, die laufen ja auf festen Bahnen. Wäre jetzt interessant, ob da vielleicht...
Das ist auf jeden Fall in Kalifornien.
Ja, Phänomen, sieht sehr warm aus da.
Über so eine Hochspannungsleitung läuft.
Das ist auf jeden Fall in Kalifornien gefilmt. Video findet ihr in den Journals. Würdest du das nochmal sehen?
Nee.
Alles gut, aber das sah tatsächlich cool aus.
Das sah cool aus, ne?
Ja. Finde ich. Die können auch cool.
Ja.
Die können auch anders.
Also ich finde es jetzt kein UFO wäre für so eine schmissige Gartenparty, wäre es ein geiler Effekt.
Ja. Ich habe noch Hörerfragen.
Ja. Schmissige Gartenparty.
Schmissige Gartenparty. Viele anonym. Es ist ein bisschen wenig, finde ich, ihr lieben Hörer. Traut euch doch einfach, ihr braucht euren Namen nicht nennen. Ihr könnt einfach schreiben an unsere neue E-Mail-Adresse mail@alarmstufo.space.
Die anderen gibt es natürlich auch noch, falls ihr die schon gebookmarkt habt. Das kommt alles irgendwie bei uns an.
Aber ich finde .space fand ich einfach so geil. Ich muss das haben. Anonym fragt, könnt ihr mal was zu den Apollo-Missionen machen? 12 und 20 etc. etc. 20 hat angeblich nie stattgefunden, aber es gibt Berichte, dass es doch stattgefunden hat.
Ja, haben wir nicht sogar schon mal über Apollo gesprochen?
Weiß ich gar nicht.
Ich habe eine Mondfolge schon noch.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das hier geht eher so ein bisschen hinter die ganze Geschichte von Apollo 20.
Es
und
geht eher darum.
Und ganz spannend übrigens, sorry, dass ich dich unterbreche.
Da steht der Jochen vom Mars.
Ein Kommentar auf YouTube.
Ja, der Jochen vom Mars. Wir haben den Fernseher hier stehen, wo der Mac angeschlossen ist und da ist gerade ein YouTube-Kommentar hochgekommen, der Jochen vom Mars. Großartig.
Jetzt heißt ja,
es gibt Videomaterial, das werde ich mal nächste Folge mitnehmen.
Ja, ja.
Es gibt Videomaterial von diesem Alien-Gesang, was die in der Apollo-Mission hinterm Mond aufgenommen haben und sie nicht wussten, ob sie das melden sollten und was das eigentlich ist.
Mhm. Alien-Kapella.
Ganz ungefähr, vielleicht gibt es das in der Alien-Kantine auch als Hintergrundmusik, ja, ich weiß es
Fahrstuhl
nicht.
Dann runter zur Wasserbasis.
Zur Alien-Kantine komme ich gleich.
Ich glaube, der Hörer wollte auch vor allem auf das Ende der Apollo-Ära hin, Apollo 20, so wie du es ja schon gesagt hast, hat es wirklich stattgefunden. Es kursieren ja ein paar spannende Videos von dieser Apollo-Mission,
in
der angeblich auch eine mumienförmiges, außerirdisches, lebendiges oder in Starre liegendes Lebewesen bei einer Apollo-Mission abgeholt wurde.
Und was hat das Ganze mit der Mona Lisa zu tun?
Genau.
Das können wir einfach mal gerne die nächsten Folgen aufarbeiten.
Das klingt zumindest spannend.
Ein bisschen Geduld.
Habe ich bisher noch gar nichts von gehört.
Ja, dann wird es Zeit, dass du vielleicht mal deine Tesla-Stromschiene verlässt und einfach mal... Glaubt ihr, dass auch anonym, glaubt ihr, dass nach den 180 Tagen wirklich was ans Licht kommt? Ich glaube nicht.
Die sind doch schon rum, oder?
Nee, die sind am 1. Juni, glaube ich, rum.
Achso, im Juni.
Ja, also sollte man nicht so starr sehen, ja, so von wegen jetzt ist genau der 181. Tag und jetzt wird der ganzen Welt erklärt, was Sache ist. Nein,
also
das wird nicht
der
Fall sein.
Es wird genauso laufen wie das Video, was wir gerade gesehen haben. Das Militär veröffentlicht irgendwelche Videos, die sie als authentisch dann verifizieren und auch irgendwelche Dokumente von irgendwelchen Augenzeugen,
genau,
die alle authentisch sind, ja, aber du natürlich nicht gesagt kriegst, ob das, was der Augenzeuge gesehen hat oder was du auf dem Video siehst, was genau das ist, selbst wenn sie es wüssten, wahrscheinlich. Ja. Aber also die werden halt einfach alle Vorfälle offenlegen und sagen, ja, könnt ihr eure Schlüsse draus ziehen.
Es ist auch meine Tendenz, ich meine, klar, du kannst nie sagen, was in der Zukunft jetzt so einfach passiert, um Gottes Willen, ja. Aber
was, Zeit ist nur ein Konstrukt.
Aber
ja, die,
nee, ich meine,
die
ich möchte jetzt nicht die Zukunft vorhersagen,
wie
Dr.
Hier,
ne,
Manhattan.
Um Gottes Willen. Aber es ist ja eigentlich, der Weg wird wahrscheinlich eher so hinlaufen, dass es neugierig machen soll. Immer mehr Menschen sollen sich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ja auch diese geilen Aussichtsplattformen in England. Ja, es soll einfach immer populärer werden, das Thema.
Eine weitere Frage, auch anonym. Was meint ihr zu Stephen Greer?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, wer ist Stephen Greer? Stephen Greer, weißt du?
Hätte ich jetzt gesagt, Wissenschaftler und Ufologe, der vor allem der Vorreiter ist der Bewegung, dass du über Meditation Kontakt mit Aliens aufnehmen kannst.
Genau, vorneweg vielleicht noch, er war ja ursprünglich einfach nur Arzt in Carolina und hat dann, sage ich mal, selbst persönliche Erfahrungen gehabt. Und hat dann mehr oder weniger, also sehr positive persönliche Erfahrungen gehabt, hat dann eine Bewegung angefangen, eine Disclosure-Bewegung, die vor allem in einem Event bei der Pressekonferenz in 2001 dazu geführt hat, dass sehr viele militärische Leute und auch, sag ich mal, in anderen Bereichen an die Öffentlichkeit gegangen sind, die waren da insgesamt so 20. Und haben dann gesagt, das ist alles wahr und es hat Grund, warum das Militär das oder die Öffentlichkeit oder die Presse es nicht veröffentlicht. Und er war der Initiator dieser Bewegung. Er ist so ein bisschen der Kopf dieser ganzen Bewegung.
Er sieht ein bisschen aus wie ein
Maschinenbaustudent. Ist er nicht? Da unten ist er doch. Ja.
Genau, da unten
genau,
ist er.
Da
er sieht ein bisschen aus wie so ein Maschinenbaustudent, aber mit dem Kreuz von so einer
DDR-Kampfschule.
Der Typ hat eine Physis, das ist der Wahnsinn.
Ja, genau.
Jetzt kannst du auch drücken.
Er hat vor allem auch, wofür er bekannt ist, drei sehr erfolgreiche Dokumentationen zu diesem Thematik gemacht.
Genau, kannst du auf Netflix
und kannst du auf Netflix
und bei Prime ist es mittlerweile included. Fünfte Dimension-Geschichte ist bei Prime.
C5.
Ja. Genau, es ging los mit dem Film Sirius, ging dann weiter in Unacknowledged und jetzt war Close Encounter of the Fifth Kind und er arbeitet, und das würde, denke ich, auch jetzt zu dem letzten News-Teil kommen, gerade an einer, er sagt es selbst, als Emergency-Dokumentation. Also er will jetzt noch ganz schnell eine letzte Dokumentation rausbringen, die er so in 2 Monaten durchziehen will. Warum diese Heckmeck und diese Aufregung? Du hast, glaube ich, auch mitgekriegt, Conny?
Ja, kannst du für $75,000 kannst du dir ein Abendessen mit ihm kaufen.
Genau, ja, und dann kannst du dadurch quasi diese Dokumentation, in Anführungszeichen, mitfinanzieren, in der es vor allem darum geht, dass, ich sage ja erstmal nur, um was es geht, nicht, dass es so ist. Aber in dieser Dokumentation geht es darum, dass quasi all das, was jetzt in der Zukunft kommen soll, eher so als Gefahr dargestellt werden soll. Also die Außerirdischen
sind böse. Das ist ja schon eine...
Und er möchte darauf hinweisen, warum das nicht so ist, weil er wiederum halt Wissenschaftler und Militärleute in dieser Dokumentation zeigt, die aussagen, dass sie selbst an diesen hochtechnologischen Nachbauten von außerirdischen UFOs dran gearbeitet haben und entwickelt haben, die wiederum dann eingesetzt werden soll von unserer eigenen Erdlingen, Bevölkerung und Regierung und was weiß ich für eine politische Partei, weiß was, also militärischer Komplex, die dann quasi alle gleichzeitig da oben am Himmel kommen und einen sogenannten Alien-Invasion faken oder hoaxen.
Ja, man versucht halt dann auch wieder mit Angst um so einen Pseudokriegszustand die Leute rückzuhalten.
Genau. Ob das jetzt alles erstmal so ist, ich habe einfach nur mal Stephen Greer erklärt.
Was vielleicht noch interessant ist zu Stephen Greer, der Vertreter, dass du über so eine Art Meditation schon in Kontakt mit speziellen Aliens treten kannst. Er hat auch da so ein Protokoll ausgearbeitet, wie man das am besten macht.
CE5.
Genau, das ist CE5-Protokoll. Wie du denen dann sagen könntest, wo du gerade bist, dass du mal vorbeischauen, dass du mal winken kannst, ein paar verwackelte Bilder machen kannst. Ja,
mit Lensflare oder ohne?
Ja, mit Lensflare oder ohne. Ja, gibt's ja auch teilweise Fotos in den Dokus, die zumindest streitbar sind. Ne?
Genau,
Stichwort
also
Blitz mit Dauerbelichtung und sowas.
Es geht eigentlich darum, schaut euch die Dokus an und entscheidet selbst darüber, ob das, was er da an Zeugen vorbringt, an Erfahrungen mitbringt, erstmal für realisierbar oder wahrhaft sein könnte und dann entscheidet halt auch mit, könnte das Ganze, woran er jetzt gerade so intensiv dran arbeitet, wirklich eventuell Zukunft werden?
Also ich finde es ein bisschen strange. Also ich bin ja Sympathisant mit ihm. Ich mag ihn, ich höre ihm gerne zu und ich glaube auch nicht alles, was er erzählt. Da bin ich auch so ein bisschen Team Mischer.
So.
Ja. und für mich hat das irgendwie seit dieser Spendenkampagne mit $75,000 und du kriegst ein Abendessen mit Stephen Greer an einem Ort, wo du
gelangweilt
willst,
Milliardär
will, wo keine Reise- und Übernachtungskosten inklusive finden.
Wenn ich wirklich Kohle zum Scheißen hätte, dann würde ich mir den einladen, würden wir hier die drei Hotspots in England abklappern, mal gucken, was bei rauskommt. Keine Rolex spielen
haben
will.
Wir
aber
nicht.
Ich meine, was man zumindest sagen muss, ist, dass die Meinung, die er konstant vertritt, ist, dass die Aliens eben keine Bedrohung sind, die allerhöchstens als Bedrohung dargestellt werden, um halt die aktuellen Machtstrukturen, die hier herrschen, nicht zu gefährden. Mhm. Also, wenn du jetzt jedem unabhängig Energie und die Möglichkeit zur Selbstheilung geben würdest, dann bräuchst du den ganzen Apparat vielleicht nicht. Nee, der könnte mit selbst glücklich werden. Das wollen ja vielleicht manche Leute nicht. Das ist so die Agenda, die er fährt. Das ist zumindest relativ positiv von der Message. Also
er
ist
begründet
jetzt keine
sie auch, jetzt ganz kurz, er begründet sie, indem er halt sagt, naja, wenn es hier wirklich außerirdisches Leben gäbe in der Nähe, ja, und die quasi zugucken, was wir alles so auf unserem Planeten machen und so weiter und so fort. Die würden sich so denken, okay, die Menschen, die ballern sich gegenseitig ab, die schlachten sich gegenseitig, die führen Kriege, die machen den Planeten kaputt, Umwelt, pipapo. Ja, die hätten uns eigentlich, wenn sie wirklich böse wären, schon längst ausgelöscht, mit einem Knöpfchen, mit der höchsten Technologie. Das ist so ein bisschen seine Argumentationsgrundlage, auf der er sagt, wenn die können ja eigentlich gar nicht böse sein, oder sag ich mal, nicht böser sein als wir Menschen. Ja. Sagen wir es mal so vielleicht, ne?
Ja, aber was wir jetzt insgesamt zu der Person, es ist
Zeit dieser
Spendenaktion hat so ein bisschen Geschmäckle gekriegt, ne?
Ja,
aber gut,
ja,
finde ich meine, auch, er ist ja jetzt niemandem, der irgendjemandem wehtut. Also er will jetzt, glaube ich, nicht zu irgendeinem.
Also Ding auf jeden Fall mal auf dem neuesten Stand bleiben, was seine Emergency-Dokumentation angeht, die jetzt die nächsten Monat raushauen will.
Ja, bin mal gespannt,
also wenn da was
auf
kommt,
wenn
wir das auf jeden Fall auch mal
Wenn
wir
mal
kleiner Tipp auch am Rande, diese ganzen Filme sind ja alle auf Englisch und da sind ja viele Fachbegriffe, wo du echt einen Duden manchmal brauchst. Bei Apple gibt's die meistens alle schon mit deutschem Untertitel. Das im Gegensatz zu Amazon und Videoload und weiß ich nicht. Apple haben die alle mit deutschen Untertiteln. Chris hat uns noch eine Frage geschickt, bevor wir die Fragen aufhören hier. Gibt es was Ähnliches wie die Area 51 in Europa? Und jetzt drehe ich das Ding um, lehne mich zurück und höre mir die Antwort an. Ich wüsste es nicht.
Okay.
Irgendwo in England, ne? Vielleicht, keine Ahnung. Also ich
was hat der rumänische Geisterwald damit zu tun?
Der rumänische Geister.
Ja, also ich bin ich
ist
persönlich
das europäische Bermuda-Dreieck liegt angeblich im Rumänien.
Mhm. Ja. Es kommt ja jetzt drauf an, was er meint, gibt es eine Area 51 in Europa.
Ich glaube, er meint, ob es auch so ein
natürlich
geheimen
gibt es
Militärkomplex
unterirdische gibt. Militärkomplex in Europa.
Selbstverständlich.
Was da jetzt drin ist.
Ja, es gibt ja Tunnel von Bayern in die Türkei.
Ja, genau. Also, ja komm, das gab es ja schon und das ist auch wirklich kein Geheimnis.
Naja.
Es gab schon unterirdische Komplexe zur sag ich mal, zur Zweiten Weltkriegszeit, die ja aufgebuddelt wurden.
Ja, Komplexe
in
oder eine komplette Stadt.
Ja, wie gesagt, wie groß stellt man sich das vor?
Ja, ne?
Dass irgendwas unterirdisch immer wegen rumgebuddelt wurde, ist jetzt nicht mehr. Den Dreck haben sie auch irgendwo hingebracht, ja. Aber wenn du halt viel Dreck wegbringen musst, dann ja. Also,
es gibt einen Tunnel vom schönen Busch ins Schloss. Hier in der
genau, haben wir ja auch.
Also zum Beispiel auch die Anlagen, wo damals im Zweiten Weltkrieg die V2-Rakete erprobt und gebaut wurde. Das waren ja auch alles unterirdische Anlagen, teilweise im Berg und so weiter, um eben vor Bombenangriffen geschützt zu sein.
Was ist denn mit dem Portal im Untersberg?
Ja,
aber
du kannst ja auch mal drüber nachdenken, warum vielleicht einfach es so unfassbar lang gedauert hat, bis diese sinnlose unterirdische Bahnhofsstation in Stuttgart gebraucht hat.
Die war einfach scheiße geplant. Ja. Noch irgendwo so Bibliotheken nebenbei.
Vielleicht wurde ja noch das eine oder andere links oder rechts dran gebaut. Ist auch ein bisschen, vielleicht führt ja auch noch ein Weg zu Rammstein hoch. Das wäre doch auch nicht schlecht.
Das wäre aber dann alles schon relativ nah an der Oberfläche, wenn das schon bei den paar Medien, die da in Stuttgart runtergebuddelt haben, dass das da schon Probleme macht.
Da
guckt doch vorher mein Geologe drüber mit seinem Seismograph und sagt, da ist aber irgendwas hohl und drunter, da bohren wir jetzt nie rein.
Ja, wer weiß.
Also, abschließend, wo ist die in Europa?
Weiß
man nicht.
Ich sag, mein ich sag jetzt einfach mal, dass da die Hölle los ist. Und da kommen wir jetzt auch gleich nach der Werbung noch dazu, dass da die Hölle los sein könnte, ne? Also.
Ja.
Chris, ich nehme das einfach mal mit hier auf meinen Recherchezettel.
Aber man muss sagen, man findet, um das doch abzuschließen, über Europa unterirdisch außergewöhnlich wenig im Vergleich zu den alten amerikanischen Bases, die ja da seit den 50ern ja irgendwie vermutet werden, dass sie da quer durch Denver und Co. Gebaut wird. Also Europa findet man sehr, sehr schlecht.
Wir könnten auch mal über den Flughafen in Denver diskutieren. Das können wir auch mal die nächste Folge machen. Das ist auch sau interessant, was da ist. Da ist nicht nur Ankunft, Abflug und Duty-Free. Da ist noch ein bisschen mehr.
Bevor wir jetzt in die Werbung gehen, habe ich noch...
Wir können noch nicht in die Werbung gehen, weil ich habe noch was für euch, aber egal.
Oh Gott, schon wieder Geschenketag oder was?
Dann lass mich schnell vorher gerade auch noch was machen. Und zwar... So ein bisschen eine persönliche Empfehlung von mir. Und zwar, jedem, der unseren Themenkomplex eigentlich ganz interessant findet, könnte das auch interessieren. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als ich klein war auf Tele 5, lief eine Zeichentrickserie, die habe ich geliebt, seitdem nicht mehr gefunden. Nein, und zwar hieß die Königin der 1000 Jahre. Es war eine japanische Anime-Serie, 41 Folgen. Super komplexe Story damals als Kind. Und die hat mich so mitgenommen, weil die einerseits sehr düster und erwachsen war, aber es war halt eine Zeichentrickserie. Und früher haben die alles, was Zeichentrick war, morgens irgendwie so im Kinderprogramm verwurstet. Und da geht's um einen kleinen Jungen, der Hajime, dessen Eltern in einem Labor arbeiten, an einer Technologie, die sie gekriegt haben, zu erforschen, wissen aber nicht, was es ist, und das Ding geht hoch. Ist noch kein krasser Spoiler, ist alles erste Folge. Die Eltern sterben und er zieht alles deshalb erste. Zu seinem Onkel auf eine Sternwarte. Mhm. Und in dieser Sternwarte arbeitet die Assistentin von dem Onkel. Mhm. Es ist ein blondes Mädchen, die heißt Yayoi. Und ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern, wie die aber Story war. Aber, jetzt pass auf, ich habe bestimmt, also wie alt war ich, als ich gesehen habe, vielleicht 5, 6 Jahre. Ich sag mal, ich habe jetzt gut 30 Jahre nach dieser Serie gesucht. Vor ein paar Monaten kam die Meldung, dass das Label P-Dax eine DVD-Veröffentlichung geplant hat. Da ist mir vor Freude alles aus der Hose gefallen.
Okay, so genau.
2 Tage später kam die Meldung, die DVD-Veröffentlichung ist gecancelt wegen rechtlicher Probleme. Da bin ich wieder in mich zusammengefallen. Ich hatte irgendwann mal aus dem Internet, damals, das war wirklich vor 20 Jahren oder so, super schlechte VHS-Kopien irgendwie gezogen, wo auch nur die Hälfte irgendwie auf Deutsch war, teilweise das Bild weg gewesen, alles. Und jetzt hat ein Label die komplette Serie auf Deutsch auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Oh. In einer Qualität, die du dir tatsächlich angucken kannst. Ich meine, es ist immer noch DVD-Level, ein bisschen hochgemastert, aber eine deutsche Tonspur, die du hören kannst, die ist an die Hi-Fi. Aber die Serie ist Wahnsinn. Vor allem geht es dann später auch noch, wir finden auf der Sternwarte auch erste Folge, kein großer Spoiler, raus, dass ein Planet auf die Erde zurast, der am 9. September um 9.09 Uhr 1999 mit der Erde kollidiert. Also die Serie ist aus den 80ern, da war das krasses Science-Fiction-Zukunft. Und es geht dann auch noch um unterirdische Städte und um eine Spezies außerhalb der Erde, die irgendwas mit den Städten zu tun hat. Und
dann
das hat mich
ja
so krass an unsere Themen erinnert und auch an das, was wir jetzt kommen. Also Empfehlung an jeden, es sind glaube ich 41 oder 42 Folgen, a 20 Minuten.
Vielleicht wusste ja einer Bescheid.
Guckt ihr euch an, guckt mal auf YouTube, die Königin der 1000 Jahre, gibt es eine Playlist. Ich fand die damals sagenhaft, ist auch von der Zeichenqualität noch wirklich altes Manga. Ist nicht dieser typische Sailor Moon-Stil, der so krass überzeichnet ist.
War auch schön.
Es ist schon ganz klar Anime. Aber hätte ich jetzt von der Qualität der Animation schon eher auf Akira-Niveau
gehoben.
Oder Ghost in the Shell, wer das kennt. Also, absolute Empfehlung von mir, meine Herzensserie. Wir sind gerade dabei, die wieder zu gucken. Wir haben jetzt 3 Folgen gesehen. Ich bin so glücklich, dass diese Serie jetzt wieder hat. Also wirklich, ich bin mal gespannt, wie
die
sich auflöst.
Checken wir mal an, oder? Dann sprechen
also
wir
ich weiß, dass mich das als Kind echt mega
beeindruckt
hat.
Ist halt gar nicht meine Welt, aber...
Es ist, kannst drüber weggucken, wenn du jemals durch einen Disney-Zeichentrickfilm gequält hast. Es ist wirklich...
Ich muss nicht beruflich durch Disney-Zeichentrickfilme quälen. Und es ist ein Musical,
ich kann
dir
sagen, es wird nicht gesungen.
Gott sei
und das
Dank.
Intro ist auch weggeschnitten, weil es sind wohl anscheinend die japanischen DVD-Master mit einer deutschen Tonspur drüber gelegt. Aber die hatten anscheinend für Deutschland das Intro damals umgeschnitten. Deswegen fangen die ganzen Folgen ohne Intro an. Das Intro gibt es aber auch auf Deutsch auf YouTube nochmal irgendwo. Wer das
separat.
Ich mochte die DuckTales. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. So, in der letzten Folge.
Oh, jetzt habe ich Angst. Ich habe irgendwie Angst.
Ja, haben wir was vergessen.
In der letzten Folge haben wir gesagt, ich hätte gerne einen Energy Drink. Und da hast du gesagt, du hättest gerne einen Kaffee.
Ja. Nee, oder?
Ober.
Oh, du hast nicht ernsthaft in der Alien-Kantine was organisiert.
Drück den Knopf. Drück den Knopf.
Drück den Knopf.
Okay, es geht los.
Ich präsentiere E115-Zero.
Mega gut.
Das ist der erste 100% Gravitation und 0% Zucker Energy Drink. Frisch aus dem S4-Labor. Kannst du einmal Mischer weitergeben?
Geil, den hauen wir jetzt gleich rein.
Wie sieht denn der aus? Moment. Warte mal ganz kurz.
Wir müssen,
da ist sogar Pfand drauf, wird verrückt.
Ja, davon gibt's nur 3 Stück. Also, wir müssen jetzt nach der Werbung.
Egal.
Nach der Werbung holen wir uns alle mal ein frisches Glas und schmecken mal wieder. Alles testet. Klar. Es
hier
geht
steht,
ja noch weiter.
Gibt es sonst nur in der Alien-Kantine?
Was?
Sehr gut.
Was steht da drauf?
Gibt es sonst nur in der Alien-Kantine?
Was steht da hinten drauf? Lese es nochmal laut
100%
vor.
Gravitation. Frisch aus dem S4-Labor. Selbst der alte Bob hätte es nicht besser mixen können. E115-Zero gibt es sonst nur in der Alien-Kantine. www.alarmstufe.space. Es ist ja mega.
So, Obacht, es geht weiter. Ich habe auch einen Cold Brew Coffee gemacht.
Wow. Nein. In Beige?
Ja. Intergalactic Coffee Fun. Perfect for the Space Trip.
Alter, wie geil ist denn das?
Ich gebe das mal weiter.
Ihr wisst, dass das durch die Decke geht, ne? Eigentlich ist es.
Nee, weil es gibt davon nur 3 Stück.
Ja, noch.
Das ist viel zu teuer.
Wichtiges Schütteln.
Obacht, es geht ja noch weiter, weil ich dachte, mit einem kalten Kaffee und einem Energy-Drink komme ich irgendwie, werde ich nicht glücklich. Weil es gibt noch das Alarmstufe Helle, schmeckt wie gedruckt. Und hinten drauf steht direkt aus der Alien-Kantine.
Schmeckt wie gedruckt. Das hab ich das gerafft, Alter.
Ist so ein bisschen wie der Werbeslogan für Quass, diesen Brot trinkt, diesen russischen, der heißt erfrischend wie Brot.
Oh, so, das ist so furchtbar, das Zeug.
Hinten drauf steht direkt aus der Alien-Kantine abgefüllt und über Wurmlöcher in euren Kühlschrank gebracht. Das helle Bier aus der Alien-Kantine schmeckt wie gedruckt, garantiert. So www.alarmstufe.space. Kann man,
hey, muss ich mal fotografieren,
also wenn man das kaufen will, kann man noch nicht.
Ich sag dir was, das machen wir. Das geht durch die Decke, der Scheiß.
Sehr geil.
Das war auch...
unfassbar,
ich hab halt 6 Bier und nur 3 Kaffee und nur 3 Energy-Drinks. Ja. Stellen wir das doch mal einfach alles auf den
Alter,
Tisch.
Alter, wie geil ist denn das?
Sehr cool. So.
Ja, also ich bin also ja absoluter Cold Brew Fan. Ich weiß ja nicht, ob die Leute überhaupt wissen, Cold Brew, ne? Kalter Kaffee, aber in geil.
Sieht das nicht geil aus, Leute? Ist das nicht?
Mega.
Die Dosen sind leider ein bisschen verbeult. In diesem Sinne, wir gehen in die Werbung. Ja. Wir sind gleich wieder für euch da.
Bis gleich.
100% Gravitation.
Sau gut.
Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stuff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige.
Machen wir weiter! So, hallo, willkommen zurück nach der Werbung. Der Micha hat Durst. Er hat in der Werbung auch ganz scharfe Hähnchenteile gegessen, mir brennt die Gosche. Ich muss jetzt mal was trinken,
okay.
Und ich öffne jetzt diesen sagenhaften.
Ja, dann mach erst eine Dose auf und wir reichen
genau,
die Gläser
ich,
rum.
Ich öffne mal den Energy.
Dann öffne ich den, Kaffee trinkst du ja nicht, ne?
Nee.
Bier trinkst du ja auch nicht.
Nee, alles, ich probiere auf jeden Fall mal, das ist jetzt nicht das Problem.
Dann mach ich mal,
Also ich würde gerne den Cold Brew machen, wenn mach ich das gegangen
habe. Ja, mach, hast du denn da?
Oder kann, willst du, trinkst auch keinen Kaffee, ne?
Natürlich trinke ich Kaffee.
Du trinkst Kaffee, ich trinke nämlich keinen, ich trinke nur Cold Brew.
Ich
aber
mach,
jetzt gucken wir,
du trinkst keinen
Farbe,
Kaffee,
schau
aber
mal, das
geil,
ist ja schon,
das
geil.
Sieht ja aus wie Bier.
Beige ist das doch, oder? Beige.
Gülden. Ah, es riecht, aber ach, es riecht geil.
Sieht eher aus wie Mittelstrahl. Ja, lass es schmecken.
Hat keinen Zucker, Michel.
Okay. Lecker, doch.
100% Gravitation, ja. Kein Zucker.
Ja, schmeckt's gut.
Frisch aus dem S4-Labor, selbst der alte Bob hätte es nicht besser mixen können, das finde ich
unfassbar.
Ich mag's ja manchmal, wenn du so einen Energy-Drink trinkst und dann plötzlich denkst du, okay, diesen Geschmack habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt irgendwo.
Ja.
Kennst du das?
Ja, wie aus
Space. Oder denkst, okay, was ist es? Ist es keine Frucht? Es ist so, wie wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Eisbonbon isst. Kennt jemand von euch Eisbonbons?
Ja,
diese Gletscher-Eisbonbons? Was ist das für ein Geschmack?
Klebstoff.
Es ist nicht Menthol.
Doch, es ist manchmal wie Klebstoff.
Ja, manchmal so, was so hinten über den Gaumen in die Nase zieht, hat so ein bisschen was Lösungsmittelmäßiges.
Ja, genau.
Und dann denkst du dir, okay, ich habe gedacht, ich hätte schon alles, irgendwie jede Richtung, die es gibt, im Leben geschmeckt, aber jetzt kommt so ein Eisbonbon daher und belädt mich eines Neues. Was ist das? Es ist nicht fruchtig, es ist nicht mentholig, es ist jetzt nicht wie so ein Kaugummi.
Es ist nicht fruchtig,
es ist
nicht
salzig, es ist irgendwie...
Wir brauchen noch einen Song.
Aber Gletschereis, vom Geschmack her trifft's. So ist es geil.
Reicht doch mal die offene Dose an Paul, wenn du das auch probieren willst. Willst du es probieren?
Genau.
Nee, ich möchte es aber probieren.
Und der Daniel möchte es wahrscheinlich auch probieren. Bevor wir gleich den Cold Brew aufmachen. Daniel, möchtest du es probieren?
Ja,
es riecht ja tatsächlich wie ein Red, wie
Alter,
ein
das riecht
ja,
schon, Stier.
Ja, es hat auch diesen geilen.
Ah. Ist es vielleicht
es,
das?
Es ist nah, ich finde eher an Flying Horse. Wenn du das noch kennst,
von ja, kenne ich. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht.
Ne? Also, ich finde es auch.
Also für alle Podcast-Hörer, wir machen gerade unsere Getränkedosen auf, die wir hier, die ich mal bestellt habe, in kleiner Minimenge.
Also den kann man gut trinken.
Bilder dazu gibt es bei Instagram. Instagram macht die Bilder zu Energy, wie heißt er, E115. Sieh, ja. Ich habe den Cold Brew aufgemacht. Oh, oh, der sieht sehr schön aus.
Hast du ihn geschüttelt? Hast du ihn geschüttelt?
Ja, klar, ist der geschüttelt.
Sehr gut.
So
sieht aus wie Baileys.
Oh. Der hat ja eine Crema, das gibt's ja, gar nicht hier.
Genau, ne? So, aber mal probieren. Ich bin der Kaffeefreund. Also, er riecht schon mal sehr gut.
Ich stick auch immer gekühlt drin.
Ganz das heißt ja
Cold Brew. Oh, der schmeckt saugut.
Ja, ist Cold Brew Kaffee, der mal warm
da, war? Nein, kalt wurde, der wird kalt aufgegossen sozusagen. Der wird 24 Stunden stehen gelassen.
Da empfehlen wir die Folge Kau und Schluck.
Also im Kaffee, also im gemahlenen Kaffee sozusagen.
Da empfehlen wir die Folge Kau und Schluck mit Olli Braun von Kaffee Braun, überall, wo es Podcasts gibt, wenn es um Kaffee geht. Daniel, möchtest du probieren?
Genau.
Natürlich.
Geil. Ist unfassbar.
Er schmeckt richtig gut.
Also ist quasi Intergalactic Coffee Fun, perfect for the space trip.
Ja, also gib dem Daniel mal die Dose.
Ja, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, ne? Aber er hat schon einfach das, was Kaffee für mich ausmacht, dieses leicht bittere Verbrannte.
Jumai.
Aber es ist
ja,
nicht
genau,
so krass
dieses,
wie ein
nö, man kann
wie jetzt so diesen typischen. Also ich glaube, es ist wirklich in Verbindung mit Baileys wäre das, ist das, glaube ich, der Knalle.
Ja, schmeckt saugut. Also
Baileys, paar Eiswürfel rein.
So, und dann habe ich noch das Bier. Helles.
Ja. Steht hergestellt in der Alienstraße 6. Alleenstraße.
Das wäre noch zu gut.
Oh. So, das Bier. Oh, das riecht sehr gut nach. Also, dieser ja, Geruch.
Gerade die Bierkonnoisseure wissen, dass vor allem Dosenbier.
Dieser Geruch erinnert mich gerade voll an den Viehmarkt in Gudensberg, unser Rummel. So roch's im Bierzelt. Ja. Genauso riecht's da.
Nach Bier noch, halt, ne?
Ja, und nach ein bisschen Zigarette. Also, es ist wirklich.
Kennst du das, wenn du manchmal so ein Becks aufmachst, es riecht krass nach Gras? Was aber, glaube ich, irgendwie daran liegt, dass Hopfen.
Schöne Farbe. Schöne Farbe.
Ein sehr verwandtes Gewächs ist.
Schöne Farbe. Riecht.
Oh, das sieht super aus, ja. Schöner Schaum.
Schmeckt wie gedruckt. Schmeckt saugut. Also, schmeckt gut.
Okay.
Ist tatsächlich schön süffig. Es ist, läuft gut rein, ist eher so Export, die Richtung ist nicht so bitter wie ein Pilz.
Also Leute, ich muss sagen, das mal, ist kleine.
Voller Erfolg.
Es ist gefährlich geil.
Ist schweineteuer gewesen. Zum Verkaufen, da müssen wir so viel Kohle rausholen.
Haben wir noch E115 den Rest irgendwo?
Ja, in der Dose da wahrscheinlich.
Ja, genau, gib mir den mal.
Dann gib mir das Bier.
Du kannst den Kaffee trinken, ja, perfekt.
Ja, du kannst den Kaffee
für
trinken.
Für jeden ein Ding.
Daniel, so. Bier?
Scully-Drink.
Also, ich muss sagen.
Scully-Drink.
Ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Dosen schmeißen wir bitte nicht weg.
Mal Bernstein. Nein, die heben wir auf jeden Fall, ey. Das sind ja.
Weil die sind einfach zu gut. Wie gesagt, es war in der Herstellung, in der Order, es war sehr teuer. Also, das ist ein teurer Spaß. Das gibt's nicht zu kaufen. Und wenn ihr es kaufen
noch
wollt.
Noch nicht.
Ja.
Ich geb nicht auf.
Die vier Leute, die uns zuhören, werden das nicht kaufen.
Komm schon, Mann. What's up?
Das ist einfach auch. Das ist zu, ey, ohne Scheiß, so eine Dose muss ich im VK unter 7 Euro, lohnt sich das nicht.
Ey, das kommt von Space, Mann, da kannst du auch was verlangen für.
Ja.
Also, das ist wirklich.
Weil es in der Alienstraße
ist. Das
teuerste
sind die Transportkosten.
Und plus vom, in der S4 gerührt
von der Rückseite
wurde.
Vom Mond hierher.
Oder in Saturn gedruckt wurde. Also, das
hier
kann man auch mal ein bisschen teurer
machen. Wasser vom Lake Tahoe drin.
Ja. Das Bier schmeckt ein bisschen sprittig, finde ich.
Wie?
Ja, so ein bisschen sprittig, so ein bisschen sehr alkohollastig.
Ja,
so.
Ja, das soll ja auch Spaß machen.
Ja, aber der Energy Drink schmeckt wie ein Stunny Energy Drink, also sehr lecker.
Stunny?
Ja, und der Kaffee ist auch so ein Stunny-Eiskaffee, also ich fand alles gut, ist keine Plörre dabei auf jeden Fall.
Also gehen wir doch mal jetzt auf diesen Energy-Drink, warte mal, der ist mit Zucker, der ist ohne Zucker, ich bin hier gerade bei diesem Dienstleister, der mir das gemacht hat. Und da gehen wir mal aufs Bier, wenn jemand jetzt zum Beispiel ein 6er Bier haben will, ne, dann wären wir bei einem 6er-Träger bei über 30 Euro
ja.
Plus Versand. Das
ist ja noch, also musst du ja dann bedenken, wenn dann nächstes Jahr bei uns die große Stadion-Tournee ansteht.
Ach so,
ne?
Ja.
und die ganzen Wurstbuden dann nur dieses Zeug ausschenken, dann kriegen wir das auch für einen günstigeren
Ehe. Okay, wenn ich jetzt 1000 Stück bestellen würde.
Ja.
Das ist ja schon eher unsere Kragen.
Da bin ich schon bei 1300 Euro im Einkauf. Also das ist
ja, dann kannst du aber das Ding doch locker für 3,50 Euro die Dose raushauen.
Hallo? 5?
Ja. Ja, auf so einem, hast du schon mal auf einem Konzert irgendwas getrunken?
Ja, aber ich will ja, nicht unsere Hörer abzocken.
Ist ja aufs Klo
ich will ihnen einfach nur sagen, dass wenn man das kaufen will, ist es halt teuer.
Dafür sind unsere Ticketpreise sollen wir nicht ganz sperren.
Also ich sag dir was, wir lassen es auf jeden Fall patentieren, okay?
Hast du schon mal ein Patent eingetragen?
Ja, patentieren kannst du es nicht, aber du kannst,
kannst du das
Logo schützen.
Haben wir auch Connection zu. Das kriegen wir hin.
Oh.
Ja.
Oh, wir haben Connections.
Ah ja, hallo.
Also wirklich, sehr geile Idee, Conny. Vielen Dank. Hut ab. Geht nicht, Kopfhörer auf. Aber weißt du, was ich meine? Sehr gut.
Ja. Ja. Conny Große.
Ich finde auch schön, dass für jeden was dabei ist.
Ja,
ja, ich wollte ja für alle. Und ich dachte, Bier, ich trinke gern Helles.
Mega gut.
Kaffee mag ich auch. Also super. Wobei, der ist ein bisschen süß, ne?
Ja, ich mag ja süß.
Ja. So, wollen wir mal ein Thema weitermachen?
Ah, ich bin total, ich freue mich, dass ihr euch so freut.
Ich bin mega. Hallo?
Ich fand auch diese Kuh einfach, die so hoch geht, ne? Also, also der Kaffee zeigt eine Kuh, die von unserem Logo. Sieht auch ein bisschen aus wie eine amerikanische Kaffeekette.
Die da natürlich jetzt da in der Space-Kantine sind und unsere Podcast abonniert haben, die werden sich jetzt sicherlich ihren Teil denken, wer weiß.
Ja, ja, gut. Ja, die drucken sich schon einfach nur durch. Also nee, Flüssigkeit geht ja nicht. Ärgerlich.
Ja, aber das Bier schmeckt wie gedruckt. Das
so.
Ja, jetzt.
So, wir kommen.
Wir haben ja so eine Hausaufgabenmappe vor uns, oder? Mit was steigen wir ein?
Das ja, aber wir hatten ja erstmal ein Hausaufgabenvideo.
Oh,
ne?
Ja.
Das knüpft
aber
ja so ein bisschen.
Wollten wir nicht jedes Mal eine Alien-Rasse beschreiben? Hast du
ja,
das
ja,
nicht
das,
angekündigt?
Das ist ja quasi inklusive mit dieser Hausaufgabe, weil wir gehen ja immer weiter in den...
Stimmt, in der Hausaufgabe waren ja auch ein paar ganz
spezielle...
Wie in
Schule, wir machen unsere Mappen
ganz
auf.
Ganz spezielle Aliens mit am Start.
Auf.
Sind die da überhaupt
so,
drin?
So, liebe Kinder.
Ich weiß es nicht, aber ich gucke in der Zeit, könnt ihr über das Thema sprechen.
Ich glaube, als Hausaufgabe muss jeder einfach mal sein Alien-Buch die Seitenzahlen reinschreiben.
Ja. Nee, wir waren ja stehen geblieben unter der, also Richtung Inneres der
das
Erde.
Das ist wirklich wie eine Schule, wir waren stehen geblieben.
Ja, es ist, wir bauen ja aufeinander
so,
auf.
Ja, ich habe jetzt allerdings nichts an der Tafel vorbereitet, ja. Kein Tafelbild, ihr müsst jetzt einfach zuhören, ne? Das ist halt die Problematik. Nein, wir waren ja bei den U-Booten, die ja da irgendwie unter Amerika rumeiern, wenn ihr euch dran erinnert.
Ja, genau.
Ja, und dann haben wir auch festgestellt, dass das irgendwie so ein bisschen dann relativ schnell überholt wurde. Die Technologie, denn wir bohren uns vom Erdinneren nach oben und nicht von oben nach unten, wenn du dich dran erinnerst.
Ja.
Weißt du, oder, ja.
Das, ich mein,
das war ein Interview mit Emery Smith
und
David Wilcock.
Das waren wieder unsere beiden Allstars.
Ja, genau. Und laut denen gibt es jede Menge.
Sie haben ja noch nicht mal gebohrt. Ne? Sie haben sich ja einfach durchgeschmolzen.
Ja,
weil Bohrer sind ja,
Tubes ist das Stichwort.
Bohrer sind ja sowas von.
Ja, oldschool mittlerweile.
Oldschool,
die machen ja nur Dreck. Ja. Wenn du jetzt Lava-Tubes hast, schmilzt ja der ganze Kram einfach nur weg.
Ja, vor allem macht sie gleich die Wände fest, weil ihr sich alles an der Wand absetzt.
Sehr genial eigentlich.
Hast du einen Megatunnel. Also es ging quasi in der Hausaufgabe, war eben, wie gesagt, ein Interview der beiden Herren. Und da ging es um das Thema, dass nicht nur unterirdische Wasserverbindungen gibt, sondern die auch irgendwo hinführen. Und zwar unter diesem, sagen wir mal, zweiten Meeresboden, sage ich jetzt mal, gibt es laut Aussage viele große Unterwasserbasen. Auch teilweise ganze Zivilisationen, die da wohl unten waren.
Oder
unten gelebt haben. Oder vielleicht auch noch sind.
Ja.
Von denen weiß man nichts bisher. Aber das würde dann die Frage erklären, was willst du überhaupt mit dem U-Boot da unten? Was willst du überhaupt da unten? Und das war so ein bisschen das Thema von der Hausaufgabe.
Da ist natürlich dann die Frage, okay, wie geht denn das mit dem Druck? Berechtigte Frage, Einwand von dir gewesen, ne?
Ja.
Warum sich den Stress geben, diesen Druck der U-Boote, der ja kaum noch standzustellen ist? Und dann gehen wir noch tiefer, also wirklich sehr tief. Und dann hat er ja auch seine
Fehler. Haben sie alle einfach mit der typischen Antwort, ja, das wird halt mit irgendeinem Kraftfeld gelöst halt. Punkt.
Ja.
So, ja, was ist los? Kraftfeld. Autoreifen platt, machst Kraftfeld drum. Ist alles irgendwo, ja. Wie, aber wie soll das funktionieren? Ist ja egal, Alien-Kraftfeld, Druck spielt keine Rolle. Okay, wir gehen mal davon aus, Druck spielt keine Rolle.
Naja, also noch ein bisschen ausführlicher, wenn man der Annahme angeht, dass es Antriebssysteme geht, die der Erdanziehungskraft entgegenwirkt oder ihre eigene Atmosphäre, um dieses Vehicle in irgendeiner Form macht, wie sie ja teilweise auch schon mal ein bisschen besprochen haben, ob das, dass das Leute gibt, die es behaupten, so würde es ungefähr funktionieren, dann könnte man ja diese eigene Atmosphäre mit der eigenen Anziehungskraft an jedem Ort der Welt versuchen zu erzeugen, was wiederum natürlich die Problematik mit dem Druck, der da unten wirklich Problematik wäre, löst. Ja.
Was ich mich zum Beispiel frage ist, nimmt ab einem gewissen Punkt der Druck, wenn du dich, sagen wir mal, rein hypothetisch gesehen, in einen Planeten reinbohrst, nimmt der Druck irgendwann wieder ab? Weil es ist ja so, es sind ja im Endeffekt Massen, die sich anziehen. Und wenn du genau im Mittelpunkt eines Planeten bist, wirst du ja eigentlich von der Masse außenrum angezogen, weil es gibt ja kein Unter dir mehr. Also wirst du eher nach außen gezogen.
Es ist ja ein Andrücken, das haben wir ja auch schon mal
besprochen.
Also
das würde mich schon wirklich interessieren, wenn da jemand vielleicht irgendwie eine Idee hat. Ja,
wenn einer schon mal in der Nähe vom Erdkern war,
oder da unten, aber
bitte
geben.
Mal eine kurze E-Mail, ne? Bescheid geben, wie es ist. Ja, aber wenn es diese Technologie wirklich geben würde, das würde natürlich das ein oder andere Problem lösen. Dann ist natürlich die Frage, okay, wo bauen wir jetzt unsere Basen dahin? Ja, klar, wir bauen die ungefähr dahin, wo vielleicht schon welche waren. Und dann hat der liebe Herr Emery ja auch gesagt.
Also da geht es jetzt auch um einerseits Basen, die ja quasi schon vorher existiert
von
haben.
Von alten Zivilisationen eventuell, ne? Sowas, so, sag mal, wie in Ägypten, so ein bisschen grob von der Vorstellung Kraft. Oder einen vielleicht auch unter Wasser liegendes Atlantis, wer weiß.
Ja.
Und dann.
Schmeckt wie ein
Köln. voll im Getränkemodus. Ja, und dann würde sich das ja mal lohnen, daneben dran eine Basis zu bauen. Oder mal drüber.
Ja,
je
so schön Nachbarschaft.
Ja, genau.
Gabionen heißen die Dinge. Jetzt ist mir es eingefallen. Die Steine, die in so Metallkäfigen liegen, heißen Gabionen.
Gabionen?
Ja, okay, wollte ich nur sagen. Ist mir jetzt gerade im Thema Nachbarschaft.
Ja.
So schön, zwischen deinem Garten und dem Alien-Garten ein paar Gabionen hinstellst.
Oder du hast tatsächlich keine ehemalige Zivilisationsstätte da unten, sondern eine noch aktive von irgendeiner Rasse, zu der wir ja auch gleich noch kommen.
Oh, ja.
Ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier Alienspezies und beobachtest die. Oder bist vielleicht schon im Kontakt mit denen, aber vielleicht bist du auch kein Beef und hast einfach die ein bisschen nebendran gebaut und guckst einfach mal wieder so rein, raus.
Wie sich die Nachbarschaft so ergibt.
Ja, genau, wie sich die Nachbarschaft so ergibt.
Wer ihr die feiern. Ja. Ne? Und Karfreitagstanzverbot.
Ja, und nach 22 Uhr, ne? Lockdown, geht's nicht mehr rein und raus, könnt ihr mal vorklicken.
Nee, Musik zu laut ist, ja.
Ja, nee, also das wären natürlich typische Orte oder Gründe, die aufzubauen. Und ja, dann lass uns gleich übergehen zu dieser sensationellen Speziesart, die ja eventuell da unter Wasser, oder eines der Spezien, die im Allgemeinen, sagt man ja, Aquafarians, also alles, was mit Wasserwesen zu tun hat, das gibt es natürlich noch in spezifischer Form, aber er hat ja da in diesem Video auch über eine Spezies gesprochen gehabt. Kannst ja.
Ja, für mich sind das alles Fischmenschen, Punkt, das ist einfach viel einfacher.
Wassermenschen, Wassermenschen.
Wassermenschen, ja, Entschuldigung.
Ja, es nicht ist rassistisch sein.
Ja,
ne?
Ja. Nein, das wollen wir natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber, ja, es geht dann natürlich darum, dass er dann natürlich kommt auf die alten Sagen der betrunkenen Seemänner, die schon früher immer gesagt haben, dass sie mal bei Seefahrten irgendwann eine Meerjungfrau gesehen haben. Also wirklich dieses typische Ding, oben Mensch, unten Fisch, wo man ja eigentlich gesagt hat, okay, das waren einfach besoffene Seemänner oder wahnsinnig vom Blei in den Konserven geworden.
Das war
und
nichts.
Haben quasi diese Manatees, also Seekühe, gesehen und haben die halt für wunderschöne Meerjungfrauen gehalten. Wo sich aber auch die große Frage stellt, wenn du ein einsamer Seemann auf hoher See bist, ne? Was wäre für dich die bessere Kombi? Oben Frauen, unten Fisch? Oder umgedreht? Muss ich nur mal zu denken geben. Wenn tatsächlich diese Figur einer, sagen wir mal, hormongesteuerten Fantasie entsprungen wäre, ist oben Frau und unten Fisch die erste Wahl. Wer weiß es nicht.
Wobei er ja gesagt hat, es ist nicht ganz Ariel
es
im
ist,
Wunderland.
Die haben nicht so einen typischen Fischschwanz, sondern die haben quasi außen so Flossen, wie man das von so Karl Marx
kennt. An den Armen.
Also generell an den Körpernähten.
Aber ich finde sie nicht in dem, wir haben das Original KGB Alien-Buch vor uns liegen.
Ja. Oh yeah.
Der Conny ausgedruckt.
Es ist mir zugetragen worden. Also gut,
zwischen allem Tone der restlichen Welt.
Ich habe es tatsächlich in der Linie 5 nach der Mausbach hier gefunden. Da war es noch.
Und habe ich einfach mitgenommen und habe es kopiert. Ja.
Ja. Nur haben sie nicht gefunden, ne?
Nee. Ja, in so einem Booksharing-Schrank am Bahnhof.
Direkt neben dem Necronomicon.
Ja. Hier steht die Wahrheit, Jungs.
Ja.
Also hier ist diese Rasse nicht drin.
Ja.
Also wir haben ja gesagt, wir wollen aus dem Buch.
Das Einzige, was ich hier gefunden habe, sind zwei Geschichten, die mit Wasser zu tun haben. Soll ich die mal vorlesen?
Ja, vielleicht passt's ja.
Also zuletzt gesehen vor der Küste in Norwegen im Jahr 2000 wurden die Taris.
Ja.
Und es gibt kein Bild dazu, da hat der KGB ein bisschen.
Ja, vielleicht sind es ja die wir suchen. Ja. Ne?
Ihre Herkunft ist auch unbekannt, laut dem Buch. Sie werden oft in der Nähe von Vulkanen gesehen oder fliegen an ihnen vorbei. Identifiziert aufgrund von der exquisiten Beschaffenheit ihrer Schiffe. So ein bisschen exquisit beschaffen wie unsere Getränkedosen. sie haben nie Kontakt zu den Menschen aufgenommen und es gibt keine Berichte über Gewalt oder Entführungen. Obwohl sie diskret sind, ist ihre Anwesenheit auf der Erde häufig und sie versuchen nicht, sich von den Menschen zu verstecken. Es gibt mehrere widersprüchliche Berichte über ihr Aussehen, zuletzt gesichtet vor der norwegischen Küste im Jahr 2000. Und dann gibt es noch die Puritav Ilum.
Ja?
Mir auch noch nie gehört.
Ja, gut, dann sich halt noch nicht vorgestellt.
Klingt halt auch so ein bisschen wie aus so einem Schulbuch irgendwas, ja, was du jetzt abschreiben musst, ne? Du schreibst jetzt mal das Puritav Ilum ab.
Ja.
20 Mal.
Ich kann schlecht abschreiben.
Ihre Herkunft ist unbekannt. Sie werden oft im Nordwesten der USA gesichtet, speziell in der Gegend von Oregon. Also als ich in Oregon war, habe ich davon keinen gesehen. Sie haben ein besonderes Interesse an Ozeanen, an den Ozeanen der Erde und sind dafür bekannt, dass sie Unterwasserschiffe haben. So, und das sind die wahrscheinlich auftauchen, erstmal trocknen müssen, bevor sie weiterfliegen. Ja. In den 80er und 90er Jahren stießen sie einige Male fast mit den Schiffen der US Navy zusammen, als die Amerikaner neue Sonar- und Radarsysteme testeten. Sie sind friedlich und meist nachtaktiv. Zuletzt gesehen, laut dem Buch, ich weiß gar nicht, wann das Buch hier den Stand hatte, im Jahr 2000 in der Nähe von San Francisco.
Muss gucken, was für eine Aufgabe ist.
Wird ja auch immer wieder aktualisiert.
Meistens auf der zweiten Seite.
Du sagst, es wird immer aktualisiert.
Ja.
Aber ich habe jetzt keine aktuelle.
Es gab ja mal eine ursprüngliche Version von dem Buch und dann wird es immer online halt weiter.
So wie der Dirke Weltatlas.
Ja.
So wie Wikipedia.
Ja,
der Dirke Weltatlas. das sind die einzigen, die ich jetzt spontan schnell hier in meinem Hausaufgabenordner gefunden habe.
Ja, aber es ist doch schön. Ich ergänze weiter.
Ich bin immer gedisst worden für meinen alten Dirke Weltatlas, den hatte ich Gebrauch gekriegt und da war die DDR noch drin.
Wie ja, heute gehört. So gehört es auch.
Heute ist er was wert, Michel.
Ich war daran falsch. Die Kappas würde ich gerne noch erwähnen.
Ja, genau. Ah, da kommen wir dann.
Ja, das war aber auch schon wieder.
Was er noch zu der ersten Rasse gesagt hat, die eben außen diese Flossen haben, den Tagen, dass sie eben Schuppen haben.
Ja?
Nee, Moment.
Reptilien!
Die haben Schuppen. Aber Seekühe haben keine Schuppen.
Die haben auch lange, wunderschöne Haare.
Ja.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, dass es vielleicht auch einfach nur zurückgelassene Zivilisation ist von Delfinmenschen.
Ja, es gibt ja
die
auch
auf die Erde kamen, die haben gesagt, die sind ja auch viel cleverer als wir, weil die haben auch viel größere Gehirne. Ich habe gedacht, dann warten wir auf die Elefantenmenschen.
Ja, nee, aber es gibt tatsächlich auch die delfinartigen Lebewesen. Die haben auch einen Mund.
Die Simpsons haben es schon vorausgesagt.
Ja, die haben einen Mund, der geht übrigens wirklich wie bei einem Delfin bis zu den Ohren. Also du musst dir menschenförmige.
Wie bei Attack on Titan.
Kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber menschenförmige Gestalt, ein bisschen fetter, ein bisschen stumpeligere Beine, also ein bisschen so kleine. Sorry. Und
das ist mir aber witzig vorher.
Ja, und die haben so ein richtig breites Maul. Also so wie so ein Delfin, den ich halt angucke. Die haben auch so ein breites, bis zu den Ohren hinter.
Wie heißen die?
Und die haben eine unfassbar entspannte Aussprache.
Also die
haben halt mega Hubraum, ne? Also wenn die sprechen, ganz tief.
Ein bisschen Barry White
so eine schöne Barry White Bassstimme, ne? Also würde auf jeden Fall mega gut in den Chor gehen.
Quäken die doch so Delfin.
Wie heißen die?
Die sind da nicht in dem KGB-Buch drin.
Trotzdem, wie heißen die?
Delfine. Ja, Delfinwesen.
Das sind die Flippers. Dolphins.
Flippers. Olaf, der Flipper ist ein Alien.
Ja.
Flipper, schnell, hol mich hier raus.
Ja. Manfred ist einfach nur auf den Heimatplanet zurück.
Die rote Sonne.
Und reden halt unfassbar langsam. Also du hast echt Schwierigkeiten, denen zuzuhören.
Ich hasse langsame Reden.
Ich hatte meine Fortbildung und mit so einem Doktor, der hat auch nur langsam gesprochen. Da bin ich eingeschlafen.
Ja, und das sind halt die Delfinos leider so ein bisschen. Ja.
Die Delfinos bei Areola.
Ja, so ist es halt. Ja, und vielleicht sind wir auch mega schnell für die, wie wir reden. Hallo?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, ist schon so.
Verpassen Sie jetzt nicht die neue 5-CD-Kollektion der Delfinos.
Ja, und dann gab es natürlich auch noch die Kappas.
Genau, die haben ein geiles Feature. Und zwar, die haben eine Delle am Kopf, da ist Wasser drin, wenn die austrocknen, sind sie tot. Ja. Ich hab gedacht,
Vielleicht ein bisschen langsamer. Also die wurden so ein bisschen nicht wie die Seefahrer, von denen du ihn erzählen hast, sondern eher so in die Richtung Japan, China, da in
genau,
der Ecke.
So eine Mückenstand.
Eher so diese Ozean-Inselbereich, kleine Inselchen. Und da gibt es tatsächlich, wenn ihr da mal in Urlaub fliegt oder fahrt oder was auch immer, wenn das mal wieder möglich ist, gibt es auch so Warnschilder, ja, wo die auch so abgebildet sind. Die sehen so ein bisschen aus,
was?
So ein bisschen reptilmäßig. Hm? Ja, so wie am Strand gehen die schwimmen, hängen da halt Schilder. Achtung, Wesen, die aus dem Wasser kommen. Genau, ne? Wesen, die aus dem Wasser kommen und ihre Kinder vielleicht
so
mitnehmen.
So alte japanische Zeichnungen waren das.
Genau.
Die sind dafür bekannt, dass sie quasi kommen und nachts die Kinder entführen.
Ja, das klingt jetzt schon
das
ganz
hat
schön
sich
hart.
So ein bisschen, finde ich, erinnert mich das sau krass an Lovecraft, so an die Innsmouth-People, die so nachts aus dem Meer kommen.
Ja, die kommen nicht unbedingt nur nachts. Also es ist einfach so, dass sie halt einfach, ja, vielleicht haben die wegen Hunger, keine Ahnung. Ja. Nicht so, also du musst schon da irgendwie, man soll da drin nicht schwimmen. Und nur ganz wenige Exemplare gehen auch wirklich aus dem Wasser raus und können sich, und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, auch an Land bewegen. Wie? Weil
sie oben
auf dem Kopf
eine Pfütze haben. Und
ja,
das
genau.
Ist scheinbar alles, was die Fische in jahrelanger Evolution nie hingekriegt haben, löst diese Pfütze dieses Problem.
Genau.
In der Delle am Kopf.
Ja.
Und wenn die aber austrocknet, dann...
Also wenn dann kein Wasser mehr drin ist, dann muss er zusehen, dass er relativ schnell wieder zurück ins Wasser geht. Er wird nicht sofort sterben. Also
Süß- oder Salzwasser?
Salz. Aufgrund der...
Oder E115 Energy trinkt? Das wäre mal nicht spannend. Was passiert mit einem Kappa, wenn du dem schönen so ein E115 ins Loch lässt?
Nee, es hat wohl mit Frequenzen und Voltage zu tun, das ja auch leitet, das Wasser und so weiter und so fort. Und jeder Lebewesen lebt ja in einer gewissen Frequenz oder braucht ja eine gewisse Frequenz, in der es lebt.
Frequenz von was? Immer dieses, wenn einer kommt mit so einem Frequenz- oder Energiebegriff, das ist so undefiniert. Eine Frequenz von was? Was? Wie vibriert da? Oder
ja,
was?
Das, also wenn du das
was
ganze
schwingt?
Lebewesen in eine mehr Energie.
Alle Atome, die über minus 273,5 Grad warm sind, schwingen. Und zwar schwingen die in der Geschwindigkeit abhängig von ihrer Temperatur. Denn die Temperatur, die wir kennen, ist nichts anderes als ein Maß für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen eines Objekts. Deswegen ist auch bei minus 273 Grad Celsius Schluss. Da bewegen sich keine Atome mehr und kälter kann es nicht mehr werden. Es ist übrigens der Nullpunkt auf der Kelvin-Temperaturskala. So, das ist das, was in unserer Physik schwingt. Und jetzt kommen irgendwelche Leute her, ach so ganz Esoteriker, erzähl mir irgendwas von Schwingungen, kommen mit der Klangschale und sagen, die schwingt dann auch.
Klangschalen finde ich auch furchtbar.
Ja, aber ich...
Das ist meistens im pädagogischen
Bereich
die Fortbildung.
Ich weiß nicht, was diese ganzen Frequenzen sollen, von denen da in diesen Bereichen immer geredet wird.
Ja.
Weil du kannst jetzt, wenn etwas schneller schwingt, dann wird es wärmer, wenn es langsamer schwingt, wird es kälter. Im Moment schwingen meine Füße relativ langsam.
Jeder Mensch hat ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld oder jedes Lebewesen hat dieses Energiefeld in einer bestimmten Frequenz. Mhm. Wie genau, kann dir der Conny auch nicht erklären.
Ich sowieso.
Aber es ist halt leider einfach so.
Also,
ja?
Wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin, aber ich möchte doch stark dran.
Ich wollte eigentlich
nur
ausführen, dass dieses Lebewesen nicht so dumm wäre, wenn es jetzt da oben da so eine halbe Kieme hätte im Hirn. Ja. Ja, und dann quasi, wenn nur 3 Sekunden kein Wasser drin ist, dann tot umfallen würde, dann würde es auch nicht aus dem Wasser rauslatschen.
Aber wenn er doch wirklich nicht dumm wäre, dann würde sich da oben ein bisschen Gaffer drüber kleben.
Deshalb,
und zur Not so eine kleine Flasche mit Ersatzwasser in die Hosentasche stecken, dass wenn irgendwas da rauströpfelt, dass er wieder nachschütten kann.
Deshalb sagt ja auch der Herr Emery Smith, dass es nicht so, sage ich mal, die praktischste Version eines Wasserlebetiers ist. Er redet von einer Hybridversion, die, sage ich wahrscheinlich, nur für eine kurze Zeit wahrscheinlich irgendwie in Anführungszeichen ausprobiert wurde. Okay. Weil man geht davon aus, dass diese Wesen ja teilweise Technologien besitzen, um ihre eigene, sage ich mal, DNA zu verändern und sage ich mal, ihre eigenen Lebewesen immer mal wieder weiterzuentwickeln oder zu klonen oder zu verändern.
Okay, war das quasi eher ein Experiment.
Richtig,
und er hat für einen bestimmten Zweck eine Arbeiter der Drohnenrasse geklont, die irgendwas machen sollte. So, nachdem die da unten die ganzen Dinger, die ganzen Lavatunnel rausgeschmolzen hat, hat man sie halt einfach gelassen.
Hier gibt es eine Rasse.
Das ist ja eine von unfassbar vielen.
Hier gibt's ja, das KGB-Buristik.
Hier gibt es eine Alien-Rasse, wo gesagt wird, man vermutet sie in der Nähe von Japan auf einem US-Stützpunkt im Südpazifik.
Okay.
Ja, also es ist
aber
ja
der
Hölle
ganze
los.
Andere Quan.
Ist klar, ist die
das sind die Teaser 3. Die los, ja. Teaser 3 heißen die.
Mhm.
Die, warum es auch 3 heißt, hey. Aber und? Die sind auch nicht so.
Gab schon zwei andere halt, ne?
Es wird ja auch darüber gesprochen, ob es eventuell planetische Systeme oder Planeten einfach nur gibt, die da draußen rumeilen, die quasi nur aus Wasser bestehen.
Ja, wie bei Interstellar.
Ja, doch, ja. Tatsächlich, ne? Die machen ja da diese 3 Planeten, auf denen es eventuell noch Leben geben könnte und einer ist ja quasi nur Wasser.
Richtig.
Ja, und da ist die Frage an ihn, ja, ist es denn möglich, dass auf solchen Planeten noch Lebewesen sein könnten? Und dann sagt er, ja, ist überhaupt kein Problem. Wiederum sagen aktuelle Physiker, nö, kann überhaupt nicht sein, weil Leben funktioniert nur in Verbindung mit Feuer und Feuer kannst du unter Wasser nicht machen. Was er halt sehr...
Stimmt, ja, hat er auch gesagt, ja.
Was er halt sehr...
macht's ein bisschen schwierig, ne?
Ja, gut. Das, also das finde ich jetzt wieder ein bisschen
weil,
hey, vielleicht intelligentes Leben, aber auch selbst da, ich meine, die ersten Lebewesen auf der Erde haben sich auch entwickelt, also die ersten Lebensformen, ne, ohne dass jetzt da eine Stöckchen gerieben hat.
Ja, würde ich auch sagen. Sid hätte das auch... War nicht der Erste, der es
übernommen. Ich weiß nicht, ob Feuer, wie weit Feuer da tatsächlich noch eine passive Rolle gespielt hat. Das, keine Ahnung, ist irgendwo Blitz eingeschlagen, da ist irgendwas abgebrannt und die Asche ist dann ins Meer und weiß ich nicht was oder wie auch immer. Aber ganz am Anfang, also dieses typische Feuer als Errungenschaft der Zivilisation, könnte man vielleicht sogar ausklammern.
Ja, würde ich auch mal machen. Es ist keine schlechte Sache, aber... Nicht
Feuer
für
ist
die,
keine schlechte
für die
Sache.
Lebewesen oder für und alles Leben unter Wasser schon mal gar nicht notwendig. Ja. Also da gibt es einfach unfassbar viel Zeug, das wir einfach noch nicht kennen. Und auch nochmal zur Ergänzung diese Geschichte. Ja, okay, Delfine haben größeres Gehirn als Menschen und so weiter und so fort. Ja, ist er hat ja gesagt, es mangelt an der Kommunikationsfähigkeit. Er behauptet ja zum Beispiel, dass Delfine wesentlich intelligenter sind als Menschenwesen.
Also
aber wir können uns halt nicht, nee, wir, also weder wir zu denen noch denen zu uns, können sich halt auf einem hohen Level kommunizieren, weil wir halt einfach
aber
da das Problem
auch
haben.
Auch da, ey, ganz ehrlich, du hast sogar schon Schimpansen so weit gebracht, dass du mit denen tatsächlich kommunizieren kannst über Grundbedürfnisse. Es gab diese Forscherin, die mit einem Schimpansen, glaube ich, war es, oder mit einem anderen Primat, ich weiß nicht genau, was für ein Affe es war, zusammengelebt hat, der auch durch verschiedene Zeichen andeuten konnte, was hat er jetzt, hat
ja,
er Hunger, hat er Durst.
Du kannst mit dem Delfin über verschiedene Kaffeesorten reden oder sowas. Geht
aber nicht. Nein, aber es geht einfach nur um Kommunikation per se. Und wenn die wirklich intelligenter sind und du findest da eine Basis einfach nur, um überhaupt Signale rüber zu senden, die aufgenommen werden, dann kannst du darauf doch eine Kommunikation aufbauen. Wenn du doch in ein Land kommst, wo,
ja,
wo du
ja
irgendwo hinkommst,
also
wo, wo deine Sprache nicht gesprochen wird, kannst du dich ja mit Hand und Fuß irgendwie verständigen. Also dass du jetzt sagst, gar keine Kommunikation möglich, weil ich kein Delfinisch kann.
Nee, gar keine nicht, aber halt nicht ausreichende, um eigentlich die Kapazitäten der Intelligenz eines Delfins rausfinden zu können, die er wahrscheinlich hat.
Also du meinst jetzt nicht das Delfin-Alien-Wesen, sondern der Delfin bei uns im Meer.
Genau, richtig.
So, okay. Und der denkt sich die ganze Zeit, mein Gott, ihr mit eurer scheiß Kohleenergie und eurer Atomenergie, ich will euch doch sagen, wie es geht mit der Fusion, aber es kommt nichts raus mit meinen Flossen, ich kann nichts zeigen. Hier, guck, ich schlage im Morse-Rhythmus auf das Wasser, hört mich denn keine, alle Delfine total am Verzweifeln.
Ich glaube, weil wirklich, alle Lösungen dass die Menschheit, auf die voll, Menschheit also nicht in dem technischen Sinne, du hast ja einen technischen Aspekt jetzt rausgesucht, womit du quasi die Intelligenzquotienten eines Lebewesens vergleichen möchtest, aber ich glaube, dass es da ganz andere Parameter gibt und ich glaube, dass wir vollkommen unterschätzen, wie intelligent manche Tiersorten sind.
Okay.
Okay, die.
Ey, solange mir am Schluss nicht von Katzen regiert, wenn ich Delfine geht
das,
noch.
Das wäre wirklich schlimm.
Ja, aber es gibt ja, da kommen wir dann auch demnächst drauf.
Also ich erinnere nur an die Simpsons-Folge mit den Delfinen, die Weltherrschaft übernehmen. Simpsons haben bisher alles vorhergesagt. Dann wird es auch noch passieren.
Wer weiß.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, um auch noch eine Sache klarzustellen, oder Conny, wolltest du gerade... Nee,
ich habe noch was über das Philadelphia-Experiment. Das kam ja auch in den Hausaufgaben vor.
Noch ganz kurz abschließen, weil die Wassergeschichte oder beziehungsweise die was ist unter der Erde oder in der Erde Geschichte, nur zum Verständnis, es geht jetzt nicht drum, dass quasi es nur alles unter Wasser ist, was unter der Erde quasi auch ist. Es gibt ja auch sogenannte Hohlräume, Ja, okay, die unter der Erdkruste sind. Das heißt, nicht alle Lebewesen, die quasi in der Erde oder unter der Erde leben, müssen automatisch eine Form von Aquafarians sein. Mhm. Sondern man nimmt an, dass da auch noch andere, sag ich mal, Formen von, ja, wie nennt man das jetzt, Lebewesen gibt, die halt in ihrer, also entweder da in Hohlräumen zum Beispiel leben können, die nicht geflutet sind, oder halt ihre eigene Atmosphäre da halt mit ihren hochtechnologischen Sachen, die auch den Druck und so weiter und so fort da anpassen können, die zu dem jeweiligen Lebewesen oder Sorte passt, leben und da halt auch sozusagen eigene Isotope und Vegetation und Pflanzen und so weiter und so fort da unten durch, sage ich mal, auch wenn da keine Sonne ist, aber durch verschiedene sag ich mal, Erfindungen und Technologien da unten da ganz andere krasse Lebensformen und Landschaften zu sehen sind. Ähnliche, wie du es vielleicht auch in Herr der Ringe oder Harry Potter Filmen schon mal gesehen hast. Und dazu würde ich gerne...
Habe ich beides noch nie gesehen?
Dazu würde ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge eingehen. Also okay. Pflanzen und Vegetation und, sag ich mal, Landschaften, die es angeblich eventuell noch unter uns oder noch tiefer im Marianengraben vielleicht geben könnte.
Was ist denn die Motivation? Also geht's dem Militär? Weil es geht ja auch darum, dass das Militär dann da eben auch unten nebendran oder Basen gebaut hat oder eben in alte verlassene Basen reingebaut hat oder sogar schon in Zusammenarbeit. Das ist, also sie kamen da nur runter, um Technologien zu bergen, weil ich sag mal, strategisch gesehen ist eine so tiefe Basis einfach Schwachsinn. Weil egal, auf was es geht, was du da runterbringen musst, was du hochbringen musst.
Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig und umständlich, das hat er ja auch gesagt, ne? Das ist teilweise.
Du gewinnst keinen Krieg mit so einem Loch.
Sagen wir mal, aber es sind, also er sagt ja auch Basen, er sagt ja immer Bases. Er interpretiert es aber auch teilweise an Mutterschiffe, die da vielleicht auch noch da unten liegen, ja? Die so um die 30 Meilen lang sind und groß und so weiter und so fort, in denen halt natürlich ewig rausgeforscht wird.
Er hatte irgendwas erzählt von so einem 50 Kilometer großen Schiff, das wahrscheinlich über Jahre
mit Radar
erforscht wird. Ja.
Ja, und genau, der nächste Punkt ist natürlich, sagen wir mal, da ist jetzt was zu finden und zu erforschen. Wie lange brauchst du, ne, als, sag ich mal, menschliche Spezies, bis du alles erforscht hast. Ich sag mal, wenn du jetzt so die Pyramiden entdeckst, das allererste Mal in Ägypten, denkst du, oh krass, ja, müssen wir ein bisschen buddeln, graben wir mal ein bisschen weiter. Keine Ahnung, wird so 5 Jahre dauern, bis du mal alles so ein bisschen erforscht hast, was da drin war, welcher Sarkophag zu wem gehört, vielleicht brauchen wir noch was Geschichtliches, wie auch immer.
Das sind wir wieder bei dem Kameravideo.
Aber wenn du halt so ein 30-Meilen-Ding halt da hast und da Sachen sind, von denen du halt auch noch keine Ahnung hast, was sie sind, weil sie einfach aussehen wie so eine klubschige Kaffeedose, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht einfach halt die unendliche Powerbank, weil du einfach nicht rausgecheckt hast, wie da diese, also du brauchst ewig.
Die unendliche Powerbank gibt's nur mit E-150.
Ja, du brauchst mal mindestens 50 Jahre, um ein so ein Mutterschiff mit, keine Ahnung, 1000 Forschern zu erkunden.
Ja.
Und deshalb dauert das alles auch noch ein bisschen.
Okay. Also es ist zumindest, da geht es wirklich darum, um Wissen anzueignen. Du hast zumindest keinen militärischen Vorteil.
Ja, oder auch die
Artefakte,
von denen wir da vorhin gesprochen haben in den News, Technologien, die Lebewesen zu DNA analysieren.
Ja. Nee, weil oftmals gab es
in die Geschichte einzuordnen.
Einen direkten Zusammenhang zwischen den Sachen, die quasi alientechnisch erforscht wurden und dem Militär. Dass du direkt quasi daraus, ging es immer darum, du hast eine Waffe oder hast einen strategischen Vorteil im Krieg, aber diese ganze Unterwasserbasenbauerei, da erschließt sich mir der militärische Sinn nicht wirklich, weil es ist einfach unglaublich aufwendig und damit auch unglaublich teuer und zeitfressend, sagen wir mal, eine Basis unter dem Meeresboden zu bauen.
So eine Die werden ja wahrscheinlich, wenn da unter Mutterschiffe sind, vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, krasse neue Technologien haben, die wiederum geiles Druckertrinken möglich machen oder ein neues Waffensystem ermöglichen oder eine neue, sag ich mal, Technologie von Antrieb oder sowas oder Energie, neue Energieform ermöglichen. Oder du hast Rohstoffe, die du vielleicht abbaust, die, sag ich mal, auf der intergalaktischen Handelsbörse von hohem Wert sind, dann lohnt sich das schon, da unten ein bisschen rumzugraben.
Na gut, mal gucken, was die Zeit bringt.
Im Alien-Buch steht noch was zu dem Philadelphia-Experiment. Oh. Das kam ja auch im Film vor.
Ja.
Ja.
Und hier steht, das Philadelphia-Experiment von 1943 fand statt und war nach dem dritten Versuch erfolgreich. Weitere Versuche scheiterten. Entgegen der Annahme resultierte das Experiment auf Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden wurde und von Kolumbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde.
Was?
Abgefahren,
was?
Ne?
Moment. ich muss das jetzt gar mal so
viel
erklären.
Inhalt in diesen drei Sätzen.
Also Albert Einstein hat ein Manuskript geschrieben, was letztendlich das Philadelphia-Experiment ermöglicht hat. Und dieses Manuskript hat er aber in eine Höhle gelegt, in der Vergangenheit, damit Kolumbus das Manuskript mit dem
Das Philadelphia-Experiment von 1943.
Also
Ich
will es anzweifeln.
Versuch erfolgreich. Weitere Versuche scheiterten. Entgegen der Annahme resultierte das Experiment aus Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts. Also Albert Einstein hat ein Manuskript entdeckt.
Er hat das Manuskript entdeckt. Okay.
Zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden und von Kolumbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde. Sprich, Albert Einstein hat das Ding entdeckt in einer Höhle mit einem metallischen Objekt.
Eben nicht. Kolumbus
hat es entdeckt und hat es mitgebracht.
Dann hat es Albert Einstein gekriegt und hat daraus
das ein paar Tage später hat es dann Albert Einstein gekriegt. Genau. Und lag nicht viel Zeit dazwischen. Die ganze Zeit so irgendwo.
Da haben sie erst zweimal ist fehlgeschlagen. Da mussten sie irgendwie die Hälfte
möchtest
so
du
halbe
wissen,
Menschen
was drin
aus
steht?
Der Wand abflexen. Hast du das Manuskript?
Das steht im KGB-Alien-Buch. Ich habe es nicht so meriert.
Ach so, ja.
Das Manuskript von Kolumbus enthielt extrem technologisch fortgeschrittene schematische Zeichnungen und Informationen und es wurde verwendet, um die einheitliche Feldtheorie von Einstein zu entwickeln, wo er mathematisch und physikalisch die zusammenhängende Natur der Kräfte beschrieb, die elektromagnetische Strahlung und Schwerkraft umfassen. Einstein hatte Verbindung zu den Illuminaten.
Also hat der Einstein quasi gar nichts selbst erforscht, er hat es einfach nur cheesy abgekriegt.
Abgeschrieben hat er das!
Ohne Mist, was für ein Cheater!
Glaubst du nicht?
Ohne Mist.
Weißt du, eine Schule wird dir echt nur Scheißdreck beigebracht. Wenn man Lehrer kennen würde,
quasi
ne?
Jahrelang umsonst so getan, als wenn er irgendwas forscht.
Ja.
Obwohl, er hätte es eigentlich schon am ersten Tag haben können.
Das steht im Alien-KGB-Buch.
Ja, okay.
Ich sag jetzt einfach gar nichts dazu, weil es sprengt die Folge komplett.
Er kann auch froh sein, dass das wirklich ein geschriebenes Manuskript war, nie vielleicht so eine 5,25 Zoll Diskette, wo er noch gar keinen
Laufwerk
hat.
Aber wir können auf jeden Fall mal Kolumbus auch mal in einer Folge.
Wir können auf jeden Fall auch einfach mal dieses Alien-Buch hier durcharbeiten. Hier sind nämlich,
das machen wir ja.
Als Hausaufgabe, gehen wir heim und notieren. Machen uns einfach jeder Seitenzahlen rein.
Darf ich meinen Lieblings-Alien vorlesen? Den finde ich nämlich so toll, dass ich das Buch total
ernst nehme.
Wollen wir das zum Abschluss machen?
Einen noch. Okay, lesen vor.
Deswegen nehme ich das Buch so ernst.
Genau. Also als Abschluss, Conny.
Elina ist die Rasse.
Wie?
Elina. Elina klingt wie eine Speisekartoffel aus dem Supermarkt. Ja, festkochend, mehlig. So, angeblich ist dies die Rasse.
Vorwiegend
festkochend. Angeblich ist dies die Rasse, die den Mythos der Elfen begründet. Also die Elfen sind in Wirklichkeit Aliens. Sie werden oft in den germanischen Ländern gesichtet, tief in den Wäldern.
Auf so Evanescence-Konzerte.
Ja, und die machen sich lustig über die Menschen. Die verarschen manchmal die Menschen, glaube ich, steht da. Die
laufen rum in Blind Guardian-T-Shirts.
Es ist nicht bekannt, dass sie für Menschen tödlich sind.
Aber es ist lustig.
Jedoch sind sie als Scherzkekse bekannt. Es steht genauso in dem Buch.
Ja, es ist mega lustig. Es ist mega gut.
Es scheint, dass sie es genießen, Menschen zu erschrecken, wenn diese ihnen zu nahe kommen. Es wurde berichtet, dass die Menschen von ihren Autos weggelockt wurden, um ihre Besitztümer zu stehlen.
Also wenn du einmal auf dem WGT warst,
warte mal, wird noch viel besser.
Ist das eigentlich genauso.
Geht nur weiter. Sobald die Menschen weit von ihnen, von ihren Fahrzeugen entfernt sind und sie bereits gestohlen haben, was sie wollten, erschrecken sie, was die Menschen dazu bringt, den Ort zu verlassen. Letzte Sichtung, jetzt kommt's, in der Nähe von München, Deutschland, im Dezember 2004.
Das ist ein hervorragender Abschluss, oder?
Das steht so im
Der größte Wandern geht
also
mit deiner Family
Menschen,
im Wald, ja, mal ein bisschen bayerischen Vorrat.
Autos immer abschließen. Ne? Nicht von irgendwelchen Gothic-Muttis weglocken lassen.
Bei dem Evanescence-Konzert.
Ist jetzt nichts Besseres eingefallen.
Ja.
Ich bin nicht so drin in der Szene. Schandmaul oder sowas.
Ja, großartig.
Irgendwas, wo so eine Tröte mit, so eine Mittelalter-Tröte.
Feuerschwanz.
Feuerschwanz. irgendwie so Scharlatan oder so, wenn es das gibt, gibt's bestimmt, oder?
Ich hab doch mal auf eine Hochzeit von einem gemeinsamen Bekannten aufgelegt, aus seinem Ex-Ort kommt quasi.
Ja.
Und die hatten sich auch so ein bisschen Trötenmusik gewünscht.
Und ich habe dann auch viele Mucke von denen bekommen, aber dann habe ich noch so ein paar Dudes herzitieren müssen und gesagt, ey, was sind davon die Hits? So, ne? Dann haben wir dann so eine Playlist mit den...
Was ist da tanzbar?
Ja, mit den krassen Hits. Ey, da sind aber Sachen dabei, die ich gar nicht so shitty finde. Ne? Also
ja,
da,
bestimmt.
Da ist schon, das vibet schon ganz gut. So,
aber du musst
ne?
schon sieben.
Ja, muss echt sieben, ja. Sieben.
Ja. Nee, ich habe mal auf so der Party tatsächlich mal probiert. Wir haben gesagt, zu jedem Lied, wo so eine Tröte drin ist, trinkt man einen Schnaps. Und ich war nach einer Stunde so tilt, ging nichts mehr.
Hast du dann vielleicht die Elfen gesehen?
Das kann sein, ja, dass mich da einfach so ein Elf abgefühlt hat.
In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Wir nehmen jetzt das Buch mit.
Und nehmt euch von den Elfen in Acht.
Und wir lernen das Buch auswendig bis zur nächsten Folge. Ja. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Ciao.